So, sind wir jetzt in der Stimmung anzufangen?
Ich bin angemessen albern jetzt.
This is Coalition Aircraft.
Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik.
Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit.
Eine Zeitenwende.
Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
Wir zeichnen diese Folge auf, die Nummer 82, am 9. April 2024. Und nachdem die letzte Folge ganz im Zeichen der Aktualität stand, schauen wir heute mal auf zwei Themen, bei denen wir eben nicht den neuesten Nachrichten hinterherhecheln. Das muss auch mal sein. Wir schauen zum einen auf das hinreichend unklare Thema, was in der sicherheitspolitischen Lage in Europa eigentlich Neutralität noch bedeutet. Und vielleicht erinnert sich jemand auf den Bundeswehreinsatz in Afghanistan und die inzwischen begonnene Aufarbeitung. Zum ersten Thema fangen wir mit einem knappen Quiz an. Schweden, Finnland, Österreich, Irland. Was haben diese Länder gemeinsam? Oder genauer gesagt, inzwischen nicht mehr. Rieke weiß es.
Ich weiß es. Das sind 4 der 6, nämlich eigentlich ist deine Liste nicht ganz komplett. Es fehlen noch Zypern und Malta. Das waren jetzt 4 der 6. Bisher, bis vor kurzem, offiziell neutralen beziehungsweise nicht assoziierten Länder innerhalb der Europäischen Union. Genau, denn wir sprechen heute über Neutralität. Du hast schon Finnland und Schweden angesprochen, die sind inzwischen aus der Gruppe raus, waren auch meiner Ansicht nach nie so ganz richtig drin. Aber auf jeden Fall offiziell neutral innerhalb der EU sind weiterhin Österreich, Irland, Malta und Zypern.
Was heißt neutral?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage.
Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir noch mitten in Europa die Schweiz haben.
Die ist aber nicht in der EU.
Ja, ja.
Genau.
Aber guter Punkt. In Europa liegt noch die Schweiz. Ja. Die ist auch neutral.
Grüße in die Schweiz an dieser Stelle.
Ich werde heute auch sicherlich die Schweiz von all diesen Ländern fast am meisten loben.
Okay.
Mal sehen.
Oha.
Genau, also weil ne, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich jetzt sehr feiere, dass wir diese Folge machen. Die habe ich nämlich ungefähr schon seit 5 Jahren gepitcht, denn ich finde das Thema Neutralität extrem interessant. Und es ist jetzt eben auch im Zuge des Krieges gegen die Ukraine, aber auch so ein bisschen der allgemeinen Weltsituation, des Wettbewerbs zwischen den USA und China und so weiter, ist Neutralität plötzlich ein Thema geworden, über das die Welt, die neutralen Länder, aber auch die nicht neutralen Länder sich zunehmend unterhalten. Und eigentlich, was ich so gerne diskutieren würde hier, ist die Frage, inwieweit ist Neutralität, staatliche Neutralität, eigentlich überhaupt noch
überhaupt
zeitgemäß?
Thema. Also kommen wir zu Afghanistan.
Ist das ein Auslaufmodell? Ist es letztendlich so eine Art Free Riding with Attitude? Also Freifahren auf anderer Leute Sicherheitsgarantien, während man sich selber besonders toll findet? Oder gibt Neutralität tatsächlich einen Mehrwert? Und falls ja, welchen? Vielleicht.
Sag erstmal, was ist denn Neutralität?
Was ist denn eigentlich Neutralität? Also das erste ist, wir reden hier heute über staatliche Neutralität. Ich sage das deswegen, weil ich glaube, ich hatte es kurz erwähnt, bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel gab es so ein Panel zu Neutralität und dann saß da ein Vertreter Österreichs, ein Vertreter Irlands und eine Vertreterin des Internationalen Roten Kreuzes. Da dachte ich mir so, ist ein bisschen schwierig, denn natürlich ist das Internationale Rote Kreuz, wie, keine Ahnung, Ärzte ohne Grenzen und andere Hilfsorganisationen, natürlich auch neutral, damit sie ihre Arbeit vernünftig machen können. Also die helfen und betreuen, weiß ich nicht, eben Opfern auf beiden Seiten, potenziell auch Kämpfer auf beiden Seiten, also versorgen sie medizinisch. Aber das ist eine ganz andere Neutralität als die, über die wir heute sprechen. Also uns geht es um staatliche Neutralität. Neutralität ist erstaunlicherweise gar nicht so richtig gut definiert und es gibt da auch einfach verschiedene Ausprägungen. Also das absolute Minimum der Neutralität ist keine Teilnahme an Militär- und Verteidigungsallianzen. Soll heißen, wer Mitglied in der NATO ist, kann nicht neutral sein.
Aber die EU.
Genau, ja. Das ist jetzt aber so minimal, dass dieser Fall oft nicht mal als Neutralität bezeichnet wird, sondern eben als Bündnisfreiheit. Und das war eben der Fall bis vor kurzem für Schweden und Finnland. Die waren nicht in der NATO, haben sich auch als bündnisfrei bezeichnet, allerdings in der Regel nicht als neutral. Unter anderem deswegen, weil sie natürlich Mitglieder in der Europäischen Union sind und die Europäische Union natürlich ein politisches Bündnis ist und dank Artikel 42.7 und dank der ganzen Verteidigungsunion, die ja auch aufgebaut wird, zunehmend auch ein Bündnis mit eben Verteidigungs- und Sicherheitscharakter und Sicherheitsgarantien. Wie die anderen vier Länder das sehen, kann ich gleich da was zu sagen, aber das ist so quasi das absolute Minimum.
Können wir das mal einfach nur festhalten, weil ich finde den Punkt wirklich sehr interessant. Ja. Also diesen Begriff der Neutralität haben die Schweden und die Finnen sich nie zu eigen gemacht. Also es ist nicht in der Form, wohingegen, wenn man jetzt zum Beispiel nach Österreich guckt, dann ist das natürlich eine riesige Monstranz sozusagen. Also für die ist der Begriff der Neutralität sehr sinnstiftend, auch wenn man, glaube ich, da dann noch drüber reden kann. Wissen die alle wirklich genau, was sie sich drunter vorstellen und so. Aber das ist jetzt eine gesonderte Österreich-Diskussion nur. Und bei den Finnen und bei den Schweden, zumindest soweit ich das weiß, oder ist jetzt eher eine Frage an dich, war dieser Begriff Neutralität eher nicht so im Zentrum, sondern haben gesagt, wir sind bündnisfrei, jada, 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 so.
Genau, also okay. Ich habe vor, ich weiß jetzt nicht, für 4 oder 5 Jahren oder was, mal eine Essay-Kollektion quasi rausgegeben zu den neutralen Ländern in der Europäischen Union. Und wir hatten damals schon klassifiziert Finnland und Schweden als quasi die besten Mitglieder, die NATO nie hatte. weil die sich in der Tat, also die haben sich den Begriff Neutralität in der Regel nicht zu eigen gemacht, sondern Bündnisfreiheit und sind in der EU auch sicherheitspolitisch sehr engagiert und waren eben auch damals schon mit der NATO eng verbunden, wenn eben nicht offiziell wegen Bündnisfreiheit. Und deswegen war das jetzt auch eben relativ einfach für diese beiden Länder, der NATO beizutreten. Mhm. Aber Carlo, du wolltest noch was sagen.
Ja, zwei Fragen wegen Finnland und wegen Österreich. Finnland, ob das stimmt, was ich jetzt im Kopf habe bei Finnland. Finnland wurde doch in Anführungszeichen neutral oder bündnisfrei im Zuge des finnisch-sowjetischen Vertrages. Also als Ergebnis sozusagen des Krieges. Ist das richtig?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ausschließlich darauf beruht. Das Interessante ist, wenn man in die Länder tatsächlich mal reingeht und guckt, seit wann und warum sie neutral sind, ist die Antwort häufig gar nicht so ganz eindeutig, als dass diese Länder eigentlich fast alle eine gewisse Tradition auch an Neutralität haben und sich da auf verschiedene Dinge berufen und dann oft sagen, okay, und das war jetzt der Moment, in der wir irgendwas offiziell beschlossen haben. Ich glaube, du hast recht, dass es für Finnland eben primär auf finnisch-sowjetische Situation zurückgeht. Und das hat sich natürlich dann eben mit dem russischen Angriffskrieg komplett geändert.
Aber dann für Österreich doch auch.
Ja, genau, das wollte ich ja sagen. Bei den Österreichern ist es ja so, die mussten neutral werden, damit sich die Russen aus Wien zurückgezogen haben. Das war ja sozusagen die Voraussetzung, die die Russen verlangt haben. Wenn sie sich zurückziehen, muss Österreich neutral bleiben, right?
Bevor wir schon in die Diskussion einsteigen und auch diese Länder uns nochmal angucken, lass mich vielleicht mal die Klassifizierung, insoweit man sie denn machen kann, fertig machen. Denn ich habe gerade gesagt, es gibt quasi die erste Gruppe Länder oder so das Minimum, was eben Bündnisfreiheit ist, nicht Teil von Militärallianzen. Schweden, Finnland, die ja inzwischen auch Teil der Militärallianz sind, insofern die sind raus. Die nächste Stufe sind dann in der Tat diese neutralen Länder wie Österreich, Irland und Zypern und Malta. Das sind Länder, die bezeichnen sich als neutral. Das kann in der Verfassung stehen und tut es auch bei manchen. Also zum Beispiel Österreich hat eben seit 1955 das Neutralitätsgesetz und das ist auch Teil der Bundesverfassung. Aber in der irischen Verfassung steht es zum Beispiel nicht. Die diskutieren aktuell auch, ob sie es reinschreiben. Also das ist auch nicht so, dass es unbedingt in der Verfassung stehen muss, sondern kann auch so eine Art eben geschichtliche Realität sein. Neutralität ist hier eine Selbstverpflichtung. Also eine Selbstverpflichtung, sich nicht militärisch an bewaffneten Konflikten zwischen anderen Staaten zu beteiligen. Das ist so das Neutralitätsrecht und das Recht neutraler Staaten, durch einen Konflikt unbehelligt zu bleiben. Franco will was sagen, ich will nur noch einen letzten Satz dazu machen. Ich finde die vier Länder insofern problematisch, wir hatten es eben schon angeschnitten, als dass die eben Teil der Europäischen Union sind. Und die Europäische Union ist im Gegensatz zur NATO kein offizielles Militärbündnis, hat aber eben in Form des Artikel 42.7 auch eine Beistandsklausel, wir haben die schon mehrfach diskutiert. Die neutralen Länder haben da mit der sogenannten irischen Klausel, das ist quasi der zweite Halbsatz innerhalb 42.7, haben da so eine Art Opt-out, wo es quasi heißt, dass eben 42.7 die besonderen Situationen der verschiedenen Länder irgendwie nicht in Mitleidenschaft ziehen soll. Also man kann das quasi so definieren, als dass 42.7 für neutrale Länder einfach nicht gilt. Und gerade Österreich tut das auch. Das ist aber einfach nicht besonders eindeutig. Und ich finde es persönlich sehr schwierig, eigentlich sicherheitsneutral zu bezeichnen, wenn man Teil einer politischen Union wie der EU ist, die ja eben auch zunehmend militärisch und sicherheitspolitisch aktiv wird. Frank, du wolltest zu denen noch was sagen.
Ja, es ist wirklich nur so eine Fußnote, aber du hast jetzt quasi das Pech, dass ich vorher zu Österreich ein bisschen was gelesen habe. Und also ich glaube, du hast es auch tatsächlich richtig gesagt und dann aber doch nochmal falsch. Also es ist tatsächlich nicht im Staatsvertrag verankert, die Neutralität in Österreich, sondern es gibt ein separates Gesetz dazu. Und genau, insofern.
Das ist das Neutralitätssystem, das ist aber, ich habe es auch nochmal nachgeguckt, Teil der Bundesverfassung, so sagt man das. Also das Neutralitätsgesetz ist Teil der Bundesverfassung. Du hast aber recht, es steht quasi nicht im Staatsvertrag.
Also du könntest es halt wie du könntest es weiterentwickeln, ändern, absetzen, wie auch immer, ohne dafür den Staatsvertrag ändern zu müssen. Das ist quasi der Punkt.
Und das ist überhaupt das Wichtige. Deswegen ist es letztendlich eine Selbstverpflichtung, all diese Länder. Und das haben wir eben an Finnland und Schweden auch gesehen, die könnten morgen sagen, wir können und wollen das ändern und das auch tun. Und das wird auch diskutiert. Gleichzeitig, aber Frank, du hast es schon angesprochen, in diesen Ländern, vor allen Dingen eigentlich Österreich und Irland, Malta und Zypern sind so klein und speziell, da, die fallen da ein bisschen raus. Aber in Österreich und Irland gibt es gerade in den letzten 2 Jahren sehr große Diskussionen zum Thema Neutralität. Also Irland hat eine ganze Kommission eingerichtet mit öffentlichen Anhörungen und so weiter und so fort. Aber was eben ganz klar rauskommt, ist, dass die Bevölkerung und die Politik mit der Neutralität eigentlich extrem glücklich ist und das sehr verankert ist und das sehr identitätsstiftend ist und insofern diese Länder überhaupt kein Interesse daran haben, sie abzuschaffen.
Ja, aber deswegen gibt es ja auch keine Diskussion, keine ernsthafte Diskussion. Also in Österreich gibt es eine Diskussion unter Fachleuten, aber keine politische Diskussion. Zweite Fußnote, Malta, Artikel 1.3 der Verfassung, Neutralität. Also da steht es in der Verfassung drin.
Genau, es kann in der Verfassung stehen, muss es aber eben nicht. Das war der Punkt, der mir wichtig ist.
Und
dann kommen wir zum einzigen
Punkt. Warte mal, an einen Punkt, an die Sache. Das ist schon extrem interessant. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Kind es ist, und ich dachte die ganze Zeit, aber jetzt weiß ich, dass es deins ist. Ja, okay. Also es ist einfach so, die Länder könnten das ändern, weil sie jetzt nicht abhängig sind durch völkerrechtlich bindende Verträge von irgendwelchen anderen Parteien oder so. Man könnte sich jetzt zusammenspinnen und sagen, deutsche Wiedervereinigung, wir hätten das irgendwie anders gelöst. 2+4 Vertrag, Deutschland hätte da Neutralität außerhalb der NATO bleiben und so weiter deklariert, ja. Und da könnten wir jetzt nicht so einfach hingehen und sagen, wir haben es uns anders überlegt, wir wollen in die NATO. Da bräuchten wir dann die Zustimmung der Besatzungsmächte. Das ist in Österreich dezidiert nicht der Fall. Also wenn die Österreicher wollten, könnten sie es ändern. Und das Interessante, bevor Carlo die Zähne noch weiter bleckt, das Interessante ist, ich habe das auch so gelesen jetzt im Vorfeld in der Vorbereitung. Es gibt keine wirklich ernsthafte Diskussion dazu. Es gibt Zustimmungswerte, so um die 70%, ich glaube 72% der Bevölkerung finden das super Schnöfte mit der österreichischen Neutralität. Ich glaube 96% der Gaslieferungen kommen aus Russland. Also ne, okay, jedenfalls 72% der Bevölkerung findet es super. Und bei den Expertinnen und Experten, den sicherheitspolitischen, ist es quasi umgekehrt. Ja, also da sagen so, also gute 2/3 oder mehr, das ist ein Schmarrn eigentlich. Ja, so. Und
es gab eine Reihe von offenen Briefen. Genau. Also ihr habt beide recht, es gibt keine ernsthafte Diskussion, insofern, als dass irgendein politisch wirklich einflussreicher Mensch, Partei, was auch immer, sagen würde, wir wollen die Neutralität abschaffen. Es gibt aber in der Tat von Expertenseiten doch sehr klare eben Einmischungen, dass man darüber reden sollte. Und wie gesagt, in Irland gab es zumindest eben eine von der Regierung eingesetzte, ausgerufene Konferenz, Kommission. Ich habe mir da viel von diesen Panels auch angeguckt. Da wurde alles Mögliche besprochen. Es ging aber auch in beide Richtungen. Also es gab eben die quasi, die gesagt haben, wir wollen das abschaffen. Und es gibt die, die sagen, wir wollen das jetzt in unsere Verfassung schreiben. Insofern auch da ist überhaupt nicht, dass man den Eindruck hat, dass sich da was bewegt in Richtung, wir wollen die Neutralität nicht mehr. Aber es wird zumindest eben in den letzten 2 Jahren viel mehr reflektiert, was das denn jetzt bedeutet. Aber die Ausschläge können auch in die andere Richtung gehen. Auch in Österreich hast du halt quasi Akteure, die sagen, wir gehen da schon viel zu weit. Und was die machen, können wir ja gar nicht besprechen.
Diffizil für in Österreich ist halt immer, ne, wird sofort auch innenpolitisch ausgeschlachtet, weil natürlich die FPÖ da drauf springt. Und das heißt, man hat halt immer auch so das Problem, wollen wir dieses Ding anfassen? wenn man dann eben natürlich derart zum Beispiel eben der FPÖ damit in die Hände spielt, ja. Aber ich meine, wir sollten vielleicht das sowieso nochmal als Disclaimer sagen, wir haben da zu all diesem keine Meinung, ja. Also das, wir stellen das jetzt so ein bisschen dar, tauschen uns, also du vielleicht schon. Man kann dazu eine Meinung haben, aber das ist sozusagen halt die Sache der Österreicher und der Iren.
Ich hätte mal eine Frage grundsätzlicherer Art, also die uns mal ein bisschen wegführt von den Nitty-Gritty Österreich und Iren. Was ist der Sinn von Neutralität heute?
Genau. Können wir das ganz schnell zurückstellen, einfach nur damit ich A, die Liste fertig machen kann. Also erst noch mal zwei Satz zu diesen vier Ländern, die ich genannt habe. Was mir noch wichtig ist, ist, die sind neutral, also selbstbezeichnend neutral, obwohl in der EU und das erklärt auch so ein bisschen, warum die von der Neutralität nicht weg wollen, die geben auch alle extrem wenig für ihre eigene Verteidigung aus. Insofern auch Stichwort, ne, Freifahren. Also wenn man sich das anguckt, Österreich ist momentan bei etwa 0,6% des Bruttoinlandsprodukts zur Verteidigung. Wir erinnern uns, in Deutschland reden wir die ganze Zeit darüber, ob wir die 2% schaffen. Österreich 0,6. Bei Irland ist es scheinbar noch weniger. Da habe ich ein bisschen unterschiedliche Zahlen gefunden, zwischen 0,3 und 0,7. Aber ihr müsst euch vorstellen, Irland leistet sich mit seinen 5 Millionen Einwohnern keine 10.000 Soldaten. Also die machen einfach nichts jetzt generalisierend für ihre eigene Verteidigung.
Die waren bei MINUSMA dabei in Mali.
Die Iren?
Ja, die dürfen, wenn so UN...
Ranger.
Die Österreicher beteiligen sich auch an Auslandsmissionen.
Genau, und so. Und jetzt vielleicht, Kosovo, um die Liste noch fertig zu machen, denn es gibt tatsächlich das eine Land, das ich tatsächlich auch als irgendwie an sich kohärentesten bezeichnen würde. Vielleicht so laienhaft formuliert die extremste Stufe. Und das ist nämlich die Schweiz. Und das ist eben ein Land, das sich tatsächlich als ja neutral bezeichnet seit wahnsinnig vielen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten. Auch da geht die Geschichte ewig zurück. Und das ist ein Land, was eben auch nicht in der EU ist, auch sagt, wir sind quasi zu neutral, um in der EU zu sein. Gleichzeitig aber, und deswegen ja so ein bisschen Lob von mir, mehr Geld für seine Verteidigung ausgibt und Fähigkeiten zur Verfügung stellt.
Habe ich das recht in Erinnerung, dass die Schweiz auch deshalb eigentlich das einzige neutrale, richtig neutrale Land ist, weil diese Neutralität völkerrechtlich hinterlegt ist bei den Vereinten Nationen und garantiert wird.
Wo sie aber kein Mitglied sind, das muss man ja auch mal sagen.
Ja, ja, aber sozusagen, ich habe das im Kopf, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass sozusagen diese schweizerische Neutralität bei den Vereinten Nationen irgendwie hinterlegt, in Anführungszeichen ist, garantiert wird und deshalb wirklich die Schweiz, also das Role Model von Neutralität ist.
Thomas, die Schweiz ist Mitglied seit 2002.
Doch Mitglied geworden?
Ja, seit immerhin 22 Jahren.
Ja, auch das war damals eine Diskussion zu Neutralität.
Der Punkt ist, die Schweiz bleibt auch als UNO-Mitglied neutral und so. Carlo hat einen interessanten Punkt, weil die Schweiz spielt ja oft dann auch so eine Mittlerrolle oder da werden dann Dokumente hinterlegt oder da wird sich getroffen in Genf oder so. Das hat ja seinen Grund, ja.
Genau, ich glaube, du hast recht, Carlo, das ist jetzt wirklich, also ich fand das erstaunlich, als ich mich damit beschäftigt habe, wie teilweise uneindeutig, also jetzt werden die Völkerrechtler mich steinigen, aber wie teilweise uneindeutig völkerrechtlich diese Neutralitätsgeschichten sind. Soweit ich das verstehe, verstehe ich das so wie du auch, Carlo, was die Schweiz angeht. Der Punkt ist nur, das ist nicht... Ich weiß nicht, ob man dadurch sagen kann, dass quasi dadurch die Schweiz offiziell neutraler ist als eben zum Beispiel, weiß ich nicht, Irland oder Österreich, die das für sich selbst beschlossen haben und in die Verfassung geschrieben haben.
Nein, das war auch eher so ein Witz, aber es hat eine andere sozusagen Grundlage als diese Neutralität der anderen Staaten, die wir jetzt gerade diskutiert haben.
Genau, so. Das und jetzt ist der Punkt, und du hattest es ja schon gesagt, die Schweiz ist dann teilweise auch der Ort für Verhandlungen. Für mich ist die große Frage... Aber es gibt eigentlich für mehrere Fragen. Die erste Frage ist eigentlich Neutralität zeitgemäß und überhaupt, nennen wir es mal, akzeptabel? Und hier würde ich gerne den Economist zitieren. Ich habe es auf Deutsch übersetzt. Der Economist hat in dieser Charlemagne-Kolumne vor einiger Zeit über Neutralität geschrieben und zwar sehr, 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 sehr böse. Denn der Economist schreibt, jedes Land, das sich in dieser Frage, also der Ukraine-Kriegsfrage, neutral erklärt, bekundet damit, dass ihm seine eigene Sicherheit nicht sonderlich am Herzen liegt. Nicht-Neutrale ärgert das, denn ihre Kanonen verteidigen stillschweigend auch Länder wie Österreich, die sich noch mehr Butter aufs Brot streichen wollen und obendrein mit ihren Tugenden prahlen. Und das ist natürlich die eine Sichtweise, wo man sagt, das sind Länder, die sich es quasi leisten, sich als neutral zu bezeichnen, sich leisten, nichts für ihre eigene Verteidigung auszugeben, wohl wissen, dass sie ob ihrer...
Na, die haben immerhin ein paar Eurofighter gekauft.
Wohl wissen, dass sie ob ihrer geografischen, politischen Situation etc. de facto doch mitgeschützt sind. Und dann auch noch, und das ist quasi, was man so besonders kritisieren kann, und dann auch noch sich quasi herausnehmen, als besonders tugendhaft sich darzustellen und zu sagen, wir sind ja neutral. Das ist quasi so die deutsche Position mal 10, das wäre eine Kritik. Ich will die mir jetzt gar nicht zu eigen machen, aber ich will sie mal nur so hinstellen.
Darf ich da aber was ergänzen dazu? Weil das ist ein schöner Satz. Der österreichische Bundeskanzler hat vor ein paar Monaten gesagt, also Österreich ist neutral, aber natürlich würden wir im Falle eines Angriffs durch die NATO mitverteidigt werden. Womit er natürlich auch recht hat. Aber ich sag mal so, wir kennen das aus der Fachliteratur als
Trippertfahren.
Trittbrettfahrer par excellence. Man könnte auch sagen, sicherheitspolitischer genau. Schmarotzer.
Na.
Und genau ja. So, ich sprach diese Essay-Kollektion an, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Ich habe damals meinen Kollegen Gustav Gressel, den unsere Hörer und Hörerinnen ja auch kennen, den Österreich-Artikel schreiben lassen. Und der ist insofern lesenswert, als dass der bitterböse ist. Denn er, und er darf das als Österreicher mehr als ich als Deutsche, macht eben genau dieses Argument, Schmarotzertum, Trittbrettfahrerei. Vor allen Dingen auch, weil, und da haben wir auch Unterhaltungen und so innerhalb Österreich gehabt, weil Österreich sich sehr klar auch innerhalb der EU quasi herausnimmt zu sagen, sollten wir jemals angegriffen werden, gehen wir absolut davon aus, dass die EU uns verteidigt, weil, hey, Artikel 42.7, aber sollten andere Länder angegriffen werden, dann sagen wir sind neutral und ob wir irgendwie euch überhaupt nur erlauben, Militärgerät durch unser Land zu transportieren, das ist so eine Frage. Also sprich, man kann auf der einen Seite sagen, okay, wahnsinnig Schmarotzertum. Dann kann man auch sagen, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist so ein bisschen aus vergangenen Zeiten, aber jetzt nicht nur mit Ukraine-Krieg, sondern auch mit der Konfrontation USA-China, die uns bevorsteht, kann man eigentlich neutral sein. Was heißt das denn? Wie soll das denn funktionieren? Aber dann gibt es eben auch die dritte Version, und dahin ging ja unsere Diskussion vorhin. Kann es denn auch ein Mehrwert sein? Ist es nicht vielleicht auch so, dass man sagt, hey, ist es eigentlich ziemlich gut, wenn es noch auf der Welt ein paar Akteure gibt, die neutral sind und die dann eben zum Beispiel auch ja Orte der Begegnung zur Verfügung stellen können. Eben die schönen Hotels in Genf, wo sich dann irgendwann mal, weiß ich nicht, Vertreter Russlands und Vertreter der Ukraine treffen können.
Während der Rest in Scherben fällt.
Ich würde jetzt mal das Argument anders drehen. Also ich finde das mit Blick auf die Ukraine natürlich richtig. Aber man könnte argumentieren, es ist nicht meine Position, aber man könnte argumentieren, wir werden für die nächsten Jahre eine Konfrontation haben zwischen Russland und seinen Verbündeten und, ich sag jetzt mal, der NATO. Und damit haben wir so eine ähnliche Konstellation, wie wir sie im Kalten Krieg hatten. Wo dann Neutralität vielleicht wieder durchaus Sinn machen könnte aus der Perspektive der Länder.
Revival.
Ja? Ist nicht meine Position, aber wo ich sage, bis zu diesem Angriffskrieg hätte man ja immer noch argumentieren können, naja, Neutralität war so ein Instrument, um zu sagen, wir ziehen uns aus dieser Blockkonfrontation raus. Und das machte dann keinen Sinn mehr nach 1990, weil es keine Blockkonfrontation mehr gab. Jetzt laufen wir wieder auf eine hin und da könnte man argumentieren, dann macht Neutralität wieder Sinn. Wäre jetzt Argument des Advocatus Diaboli.
Nee, ist ein guter Punkt, das genau so rum mal zu betrachten. Und dann könntest du jetzt an der Stelle einhaken und hinterfragen, wie wirkmächtig ist denn jetzt zum Beispiel mit Blick auf Österreich, weil das natürlich für uns der interessantere Fall ist als die Schweiz, weil die ist halt quasi im Extrem. Aber die Österreicher sind in der EU, genießen Schutz durch Artikel 42.7, halten sich aber völlig offen, ob sie sich da in irgendeiner Weise beteiligen und investieren auf jeden Fall nicht viel. Und wenn sie jetzt sagen, ja, das Gute ist ja, dass wir so eine tolle Vermittlerrolle zur Verfügung stellen, das ist ja das, was wir an den Tisch bringen. Gibt's die denn? Ist die denn besonders wirkmächtig? Passiert da was?
Nö.
Bei Österreich hat man nicht den.
Eigentlich. Österreich war ja nie ein Vermittler in dem Sinne aufgrund seiner Neutralität. Die Schweiz war der Platz, wo man sich treffen konnte. Und wir wissen alle, dass Putin aus irgendwelchen Gründen Genf liebt. Das heißt, höchstwahrscheinlich irgendwelche Verhandlungen werden zukünftig in Genf stattfinden. Aber Österreich war ja nie der Platz. Also ich meine, Österreich hat so eine kleine Geschichte mit Blick auf die Palästinenser unter Kreisky. Aber Österreich war ja nie der Platz, wo man sich sozusagen traf, weil das neutraler Boden war und über Frieden redete.
Gab's da nicht Iran, JCPOA und so? War das nicht auch alles?
In Wien, aber weil da die Behörde ist.
Weil da die IAEO ist, ne?
Ja, aber die Behörde ist da, weil neutral, oder
nicht? Ja, und die OSZE ist in Wien und ich meine, das, ne? Mhm. Also man könnte das stricken. Also wenn man jetzt sagen wollte, so gerade, also ich will das wirklich auch offen lassen, aber gerade, wenn man jetzt mal so täte, als ob es einen zweiten Kalten Krieg gäbe, was ich ja sagen würde, ist schon in den ersten Schritt falsch gemacht, weil ich glaube, dass die Kalte Kriegs Blaupause einfach nicht passt. Aber tun wir mal so, es geht in diese Richtung.
Es ist der Begriff, der sozusagen eine Konfrontation symbolisieren soll, nicht die Blaupause.
Ja, ist klar. Könnte es dann was nutzen? Und dann könnte man sagen, ja, naja, klar. Also wir können dann vielleicht wieder irgendwelche Formate da benutzen und das irgendwie anbieten. Aber es ist jetzt im Grunde ja dann doch, wenn man mal irgendwie Bilanz zieht, so wie Thomas sagt, also in den letzten 2 Jahren hat es jetzt irgendwie nichts in die Waagschale werfen können, Wien. Und wie zentral das war im Kalten Krieg, würde ich jetzt auch nicht sozusagen überbewerten.
2 Sachen zu diesem Argument. Dann müsste man aber als Österreich auch sehr konsequent sein und zum Beispiel seine Mitgliedschaft in Partnership for Peace, wo ich glaube, die Österreicher ja Mitglied sind, also in der Kooperation mit der NATO, aufgeben, um wieder diese Neutralität zu stärken.
Da sind Sie Mitglied, bin ich relativ sicher, dass ich da auch drüber gestolpert bin im Vorfeld, ja.
Na? Und der zweite Punkt ist, und da wird das Ganze natürlich dann mal wieder so ein bisschen österreichisch, als Madeleine Albright 94 oder sowas nach Österreich gefahren ist, zu einem Staatsbesuch, hat sie den Österreichern mitgebracht, die Pläne, wo die NATO-amerikanischen Waffenlager lagen, die dort während des Kalten Krieges eingerichtet worden sind. Also das heißt, Österreich war auch während des Kalten Krieges nicht so neutral, wie es sich gerne darstellt.
Geht immer. Ein bisschen was geht immer.
Ist nicht das Problem auch, ich finde halt, es sind auch 2 verschiedene Sachen, ob man in einem eben kalten Krieg, wo es jetzt mehr um eine ideologische Konfrontation geht, und wir wissen alle, so kalt war der Kalte Krieg nicht, Stellvertreterkriege etc., aber es ist eben schon was anderes als der tatsächliche heiße Krieg, der in der Ukraine derzeit tobt. Weil ich finde es halt auch sehr, sehr problematisch, und das ist eben auch die Debatte aktuell, wie neutral ist es eigentlich, wenn man in einer Situation, in der quasi ein Akteur den anderen überfällt, umbringt und foltert und ermordet, wenn man dann sagt, haben wir irgendwie nicht wirklich was mit zu tun, wir sind ja neutral, ist das nicht de facto eigentlich ein Helfen oder zumindest ein Akzeptieren der klar völkerrechtswidrigen Aktion.
Absolut.
Und ich will nur ganz kurz, nur damit, weil sonst beschweren sich die Österreicher, soll ich mal kurz sagen, was sie auch tatsächlich tun jetzt seit in dem Ukraine-Krieg?
Und wenn du 90% deines Gases noch immer aus Russland beziehst, unterstützt du den Aggressor finanziell. Punkt.
Sprich, dann ist es eben nicht neutral.
Genau. Ja.
Aber dann will ich das nochmal zuspitzen. Wenn die Schweiz sagt, die Ukraine kriegt keine Munition, die bei uns produziert wurde.
Ist genau das Gleiche. Ist nicht neutral.
Ist es nicht neutral oder ist es im Gegenteil extrem neutral?
Ja.
Wenn du gleichzeitig russisches Geld in der Schweiz akzeptierst.
Ja, das sind ja keine Granaten.
Und nicht konfiszierst, dann stellst du dich auf die Seite des Aggressors. Mhm. Punkt.
Im Übrigen, so der Vollständigkeit halber, ich habe vor, das ist jetzt einige Monate alt, insofern sind die Zahlen wahrscheinlich nicht mehr ganz aktuell, aber die Stoßrichtung ist dieselbe, mir mal sehr detailliert angeguckt, was denn eigentlich die neutralen Staaten spezifisch jetzt für die Ukraine-Unterstützung eigentlich tun. Denn es ist nicht richtig, dass der Eindruck soll jetzt nicht entstehen, dass sie irgendwie gar nichts tun und sagen, wir halten uns da komplett raus. Ne? Also zum Beispiel Österreich, die geben Hilfe an die Ukraine, aber eben ausschließlich nicht militärisch. Also medizinisches Equipment, humanitäres Equipment, Generatoren, Wasser, Helme, Westen etc., De-Mining, das hat Österreich alles gegeben. Ich hatte, die Zahlen sind, glaube ich, aus dem September.
Mozartkugeln, Sachertorten,
hat er gesagt. Und es ist sehr unseriös. Ich verbitte mich.
Die Zahlen, die ich aus dem September hatte, da hatte Österreich 0,75 Milliarden Euro bisher gegeben. Zypern, gut, da sind die absoluten Zahlen natürlich winzig, aber auch Zypern hat Wasser, Essen, medizinisches Equipment etc. gegeben. Finnland, ne, ist klar, ganz andere Sache, viel stärkere Unterstützung und eben auch ganz klar militärische Hilfe inklusive so Sachen wie Leopard-2-Panzer, also ganz andere Ecke. Irland auch wenig und zwar auch wieder in humanitärer Unterstützung, medizinisches Equipment etc. Selbe Situation für Malta und dann natürlich eben Schweden, sehr, sehr starke Unterstützung und auch ganz klar militärisch, auch Leopard-2-Panzer. Und die Schweiz hat viel Geld gegeben, natürlich auch nichts Militärisches und hat aber in der Tat die Sanktionen, trägt die Sanktionen mit, das ist wichtig. Da gab es auch eine große Diskussion drüber. Und hat aber eben gleichzeitig die Munition, die bei ihnen im Land produziert war, nicht für den Export genau an die Ukraine freigegeben. Also da ging es vor allen Dingen um die Munition für die Gepard.
Flugabwehrkanonenpanzer.
Flugabwehrkanonen, genau. Und da haben sie sich auch sehr böse Kritik zugezogen. Hier ist die Argumentation, dass quasi deren Waffenexportgesetz das nicht zulässt. Da dürfen sich jetzt die Völkerrechtler oder die Juristen mit rumschlagen.
Ich habe eine Frage, die nochmal zurückgeht, weil wir ja jetzt viel über Österreich diskutiert haben und die Verbindung mit der NATO und der EU und was das bedeutet. Sind die Iren eigentlich auch so ähnlich drauf, für die Österreicher zu sagen, wir sind neutral, aber wir wissen letzten Endes, Großbritannien würde uns schon verteidigen, wenn wir angegriffen werden würden, weil wenn wir fallen, stehen die ja noch dichter an der Tür von London. Also gibt es da auch so diese Tendenz, das so die Neutralität zu begründen?
Es ist Großbritannien, auch die USA. Ne? Also Irland hat halt so dieses Ding, die sind natürlich geografisch in einer komplett anderen Situation. Die sind ja eben wirklich weit weg von, also jetzt nicht nur Russland, sondern auch generell vielen anderen Orten und gehen, glaube ich, sehr stark davon aus, dass nicht nur Großbritannien und überhaupt die Europäer und die Europäische Union, sondern im Zweifel auch die USA aufgrund von historischer Verbindungen sie verteidigen würden. Und ja, insofern kann man da auch sehr stark dieses Trittbrett fahren vorwerfen.
Und ich meine, ich will noch mal einen Punkt sagen. Also man kann das alles so sehen, aber es ist ja so, dass auch diese Länder, bei Finnland und Schweden ist das Thema jetzt abgefrühstückt, aber bei Österreich kann ich es mit Sicherheit sagen und in Irland würde es mich auch nicht wundern, natürlich auch von Russland in einer hybriden Form, in dieser Grauzone, ich sag mal, gepiesackt werden. Also ich meine,
Irland mega wegen den Unterwasserkabeln.
Zum Beispiel, also ich meine, oder mein Informationsoperationen, Cyberoperationen, die Abhängigkeit von Gas mit Blick auf Österreich haben wir besprochen. Da können wir Deutschen ja ein Liedchen von singen. Wir wissen, dass Russland in ganz Europa politische Extreme befördert, etwas auf der Linken vor allem, aber natürlich auf der extremen Rechten. Ja, also man kann sich natürlich als Österreicher quasi hinstellen, als Österreicherin und sagen, ficht mich alles nicht an, bis hierhin kommt eh niemand, ja, da ist einfach zu viel NATO und Gebirge dazwischen, uns wird schon nichts passieren hier, habe ich nichts mit zu tun, wir bleiben mal schön neutral, dann tut uns auch niemand was. Aber das ist nicht so, ja, das stimmt einfach nicht. Also,
ja. Ich meine, es ist zum einen stimmt's nicht und zum anderen, wenn du siehst, Irland zum Beispiel ist bei seiner Luftraumüberwachung und bei Air Defense von Großbritannien abhängig. Mhm. Also von britischen Jets, die bei Bedarf dann auch mal rüberfliegen nach Irland, wenn irgendwo dann auf der Nordsee russische Bomber oder im Atlantik wieder unterwegs sind. Also es ist schon ein bisschen zwiespältig, auch in der aktuellen Situation, auch wenn Sie sagen, wir sind neutral, Sie nicht nur Österreich, sondern auch Irland preisen ein, die anderen sind da.
Ja, also das ist sehr eindeutig. Man kann jetzt natürlich sagen, also A, kann man sich da den Mund fusselig reden, aber diese Länder haben sowieso kein Interesse daran, das zu ändern und werden es auch nicht tun. Und also mir ist schon auch wichtig zu sagen, zum Beispiel die Europäische Union, die geht damit extrem vorsichtig um. Mhm. Also es ist überhaupt nicht so, trotz dieser ganzen Verteidigungsanstrengungen, die wir ja seit 2009, 2014 und jetzt eben auch in den letzten Jahren so sehr stark haben, ist es überhaupt nicht so, dass in Brüssel irgendwer offiziell sagt, hört mal zu, Leute, wie könnt ihr eigentlich innerhalb der EU neutral sein? Und ob der Tatsache, dass wir uns in Richtung Verteidigungsunion bewegen, so geht das nicht. Und ihr seid eigentlich Trittbrettfahrer und all sowas. Wie gesagt, der Economist schreibt das, aber das ist überhaupt kein Thema innerhalb Brüssels. Vielleicht, also A, weil man vielleicht einfach nicht in die internen Situationen der Länder eingreifen will. Vielleicht aber natürlich auch, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass diese vier Länder natürlich sowieso militärisch komplett irrelevant sind, selbst wenn sie jetzt ihre Verteidigungsbudgets verzehnfachen. Das sind natürlich auch sehr kleine Länder. Also Zypern und Malta können wir direkt rausnehmen. Aber auch Österreich und Irland, da kann man jetzt natürlich sagen, die können jetzt 4% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben und irgendwie der größte Fürsprecher für die europäische Verteidigung werden. Aber macht das denn eigentlich einen Unterschied? Macht das, Thomas?
Darf ich ein Gegenargument bringen? Im Zweiten Weltkrieg war Malta extrem bedeutsam.
Geografisch meinst du?
Geografisch, nämlich quasi als Flugzeugträger der Royal Air Force.
Ja.
Und diese geostrategische Lage hat Malta natürlich weiterhin. Insbesondere, wenn man Nordafrika sieht, Richtung Nahost und so weiter. Also es geht ja nicht nur darum, wie viel Prozent ihres GDPs geben die aus für Verteidigung, wie viele Flugzeuge haben sie, wie viele Soldaten, sondern eben auch geostrategische Lage. Oder bei Irland, diese Geschichte mit den Transatlantikkabeln.
Mhm.
Irland als Landepunkt wesentlicher für interkontinentale Datenverbindungen.
Und auf Zypern.
Das sind ja alles Dinge, die ja für jedes dieser Länder lässt sich, vielleicht noch für Österreich am wenigsten, aber für die anderen
mehr
umso
mehr.
Ja.
Also auf Zypern stand bis vor kurzem, also steht noch heute da, aber es ist nicht mehr das größte, aber stand bis vor kurzem das größte Radar der Briten, die haben ja dort Basen auf Zypern, für Operationen im Mittleren und Nahen Osten. Dieses Radar ist auch von den Amerikanern für ihre Operationen im Mittleren und Nahen Osten genutzt worden. Also auch da eine geostrategische Bedeutung.
Oder wo du Akrotiri auf Zypern erwähnst, das ist der Punkt, von dem die Briten immer ihre Jets starten, wenn es Richtung Syrien geht, jetzt auch Richtung Jemen und so
weiter. Ja, und die Österreicher würde ich auch nicht komplett unter den Tisch fallen lassen. Ne? Ich meine, da gibt es ja offensichtlich auch, Stichwort, ein bisschen was geht immer, schon denken auch in die andere Richtung, sonst würde Österreich nicht bei dieser European Sky Shield Initiative mitgemacht haben.
Das war genau der letzte Punkt, den ich noch machen wollte.
Ah ja, genau, ja, und IRIS-T und Patriot, glaube ich, auch beschaffen, ja, was ja alles kompatibel ist mit diesen NATO-Standards und ich meine, integrierte Luftverteidigung der NATO bedeutet halt, alle, die da mitmachen, tragen im Prinzip dazu bei, dass wir halt bestimmte Räume irgendwie abdecken können. Deswegen, ja, also ich fände das nett, wenn da auch irgendwie ein Beitrag aus Österreich dazu käme.
Ja, European Sky Shield Initiative ist ja insofern spannend, als dass da ja auch die Schweiz dabei ist.
Ach, nicht dort? Das wusste ich auch nicht.
Ja, aber dann hat sich doch dieses ganze Thema erledigt.
Ja, das ist halt... Also, wir hatten ja schon mal über die European Sky Shield Initiative gesprochen. Für die, die das jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, ich würde es jetzt bisher einfach nur als gemeinsame Beschaffungsinitiative von mehreren Ländern, Deutschland geführt. Wie viele Länder sind es inzwischen, Thomas? Irgendwie
19? Ich glaube 19.
19 habe ich auch im Kopf, genau. Also 19 Länder innerhalb der NATO, aber eben auch außerhalb, die sich zusammengetan haben, um gemeinsam Flugabwehrsysteme zu beschaffen. In der Tat sind da Österreich und die Schweiz, das hat viele verwundert, mit dabei. Ich glaube ja, das kann insofern gerechtfertigt werden, als dass es, soweit ich European Sky Shield Initiative bisher verstehe, ja eigentlich erstmal nur um eine gemeinsame Beschaffung geht und eben nicht wirklich um, weiß ich nicht, so richtig was gemeinsam integriertes und dass es dann bedeutet, dass du quasi für die anderen was abschießen musst. Aber so richtig eindeutig ist das nicht, ne?
Nee, es ist, European Sky Shield ist eine Beschaffungsinitiative hundertprozentig. Aber wenn du Systeme beschaffst, die kompatibel sind mit den NATO-Standard und die quasi miteinander sprechen können, dann kannst du die in dieses integrierte System im Zweifel dann mit reinholen.
Also das wäre die Frage, ob die das dann machen.
Wenn Österreich losgegangen wäre und hätte S-400 gekauft von den Russen, hätten sie auch eine Luftverteidigung gehabt. Aber halt, ne?
Wie anders. Wie die Türkei.
Exakt.
Genau, stand alone.
Ja.
Die Türken doch auch.
Richtig.
Naja, also ich glaube, ich meine, wir haben jetzt quasi so die verschiedenen Aspekte.
Was machen wir jetzt mit der Neutralität?
Aufgedeckt, naja, ich glaube.
Also halt, meine Haltung dazu ist völlig neutral.
für mich klingt das, also jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige, komme ich halt raus bei, für mich macht eigentlich nur die Schweizer Position so richtig Sinn und selbst da kann man natürlich...
Weil sie konsequent ist.
Genau, weil sie konsequent ist. Und zwar ist es nämlich die Kombi aus, also wir machen das wirklich schon ewig und halten das auch wirklich extrem durch, sind selbst in der Lage, ziemlich uns zu verteidigen. Ich meine, natürlich auch die Schweiz geht davon aus, dass ihr irgendwie geholfen wird, wenn jetzt jemand bei ihnen einmarschiert. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber sie sind doch relevant irgendwie selbst geschützt, machen ja auch so Bunker und all diese Sachen. Mhm. Und gleichzeitig erfüllen sie eben tatsächlich auch diese Rolle des neutralen Staates als irgendwie Ort, wo Akteure sich treffen können. Das heißt nicht, dass das immer funktioniert. Ich meine, auch die Schweiz kann irgendwie nicht die Weltprobleme lösen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das so an sich ziemlich konsequent und kohärent ist und doch einen Mehrwert gibt. Ich muss zugeben, und natürlich kann man sagen, wer fragt dich denn und was kann ich hier irgendwie als Deutsche sagen, aber ich muss zugeben, dass ich diese Situation von diesen neutralen Ländern innerhalb der EU, so wie sie ausgeprägt sind, doch sehr problematisch finde. Und natürlich kann man sagen, ist letztendlich auch wurscht und jedes Land darf natürlich selbst entscheiden, was es will. Insofern, ich stelle mich auch nicht hin und sage, Österreich, ihr müsst jetzt aber ich finde es schon eigentlich ziemlich problematisch.
Darf ich vielleicht das Thema abbinden mit einem, wie ich finde, sehr schönen Spruch der letzte Woche von Giovanni Bonello. Das ist ein ehemaliger maltesischer Richter am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, der ein Interview gegeben hat in einer maltesischen Zeitung und zur Neutralität gefragt worden ist. Also nicht nur der verfassungsrechtlichen, sondern auch sozusagen der politischen Aspekte. Und der dann den schönen Satz, wie ich finde, gesagt hat, Neutralität ist ein eleganter Regenschirm, der, sobald es anfängt zu regnen, weggeblasen wird.
Ja. Kommen wir zum zweiten Thema. 2,5, eher 3 Jahre ist es her, da haben die internationalen Truppen Afghanistan verlassen. Unter chaotischen Umständen, erst ein überhasteter Abzug, dann eine nicht minder chaotische Aktion zur Evakuierung westlicher Staatsbürger und unterm Strich relativ weniger Afghanen aus der Hauptstadt Kabul. Deutschland war rund 20 Jahre mit Truppen am Hindukusch präsent. Gibt es eigentlich inzwischen Lehren daraus, vielleicht auch praktische Lehren für die Politik? Das schauen sich ein paar Leute an und zu denen gehört auch Carlo.
Ja.
Du bist in so einer Kommission, die irgendwas macht wegen Afghanistan.
Die so einen schönen Namen auch hat, ne? Enquete.
Ich bin ständiges Mitglied als Sachverständiger in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Zum Thema vernetzte Sicherheit. Und zwar ist das genaue Mandat, das wir haben, und das ist wichtig, ne? Welche Lehren ziehen wir aus diesem Afghanistan-Einsatz für zukünftige Missionen, die unter diesem Label vernetzte, jetzt heißt es ja integrierte Sicherheit, möglicherweise demnächst stattfinden? Und diese Enquete-Kommission ist vom Deutschen Bundestag eingesetzt worden. Die Koalitionsparteien haben sich darauf verständigt. Der Deutsche Bundestag hat sie eingesetzt. Die Bundestagspräsidentin hat sie einberufen. Sie besteht aus 12 Parlamentariern und Parlamentarierinnen und aus 12 ständigen Mitgliedern, die Sachverständige sind.
Also die 12 Geschworenen.
Genau. Die sind, diese Sachverständigen, das ist wichtig, sind gleichberechtigten Parlamentariern und Parlamentarierinnen. Also das heißt, die stimmen genauso ab und die haben das Potenzial, halt auch sozusagen Mehrheiten zu verhindern. So einfach.
Da müssen wir noch eins zu sagen, weil es gibt ja parallel auch einen Untersuchungsausschuss.
Genau. Parallel zu dieser Enquete-Kommission ist ein Untersuchungsausschuss eingesetzt worden, der sich dezidiert mit Kabul Airport befassen soll. Also mit der Evakuierungsmission, die sozusagen nach dem Abzug stattfand und die ja in all due respect chaotisch war. Und die da sozusagen die Frage klären soll, warum ist das so spät gemacht worden? Warum ist das so problematisch gewesen mit den Ortskräften? Da gab es ja Tohu Wabohu bis zum geht nicht mehr. Das soll diese parlamentarische Untersuchungskommission klären. Und der Unterschied, der große Unterschied zwischen einer parlamentarischen Untersuchungskommission und der Enquete-Kommission ist, die parlamentarische Untersuchungskommission, die hat quasi, wie soll man sagen, richterliche Befugnisse. Also das heißt, die kann Leute zitieren, die kann Leute verhören, die Leute sagen im Prinzip unter Eid aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist bei der Enquete-Kommission nicht der Fall. Wir können auch Leute sozusagen auffordern, zu uns zu kommen, mit uns zu reden. Die können das verweigern. die Leute sagen Dinge und wenn diese Dinge falsch sind, haben wir keinerlei juristische Handhabe, sozusagen sie zur Wahrheit zu zwingen. Das ist der ganz große Unterschied zwischen dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss und der Enquete-Kommission.
Aber der Vorteil ist doch auch, so eine Untersuchungskommission, ein Untersuchungsausschuss kommt ja meistens zu Ergebnissen, die von parteipolitischen Mehrheiten festgelegt werden. Da wird ja hinterher abgestimmt und die Mehrheit sagt so, das ist jetzt das Votum. Bei der Enquete, wenn ich das richtig verstehe, hat es halt nicht diese parteipolitische Ausprägung.
Ja, das ist, also was ein bisschen problematisch ist, ist oder nicht problematisch, was man zu dieser Enquete wissen muss, das ist für den Deutschen Bundestag Neuland. Es ist die erste Enquete-Kommission, die zu einem außen- und sicherheitspolitischen Thema eingesetzt worden ist. Normalerweise, die Enquete-Kommissionen, die es in der Geschichte des Deutschen Bundestages vorher gab, haben sich alle mit Zukunftsfragen beschäftigt. Ja, also so zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz blöd, künstliche Intelligenz. Was bedeutet das für unser Leben, für Sicherheit und etc. ppp? Es gab mal in den 70er Jahren eine Enquete-Kommission zu der Frage Umweltverschmutzung. Was bedeutet das für unser zukünftiges Leben? Was müssen wir da für Schlussfolgerungen ziehen?
War aber nicht so erfolgreich, ne?
Nee, das stimmt nicht. Also die Leute, die diese Enquete-Kommission zum Umweltschutz war eine der einflussreichsten Enquete-Kommissionen, die es jemals im Deutschen Bundestag gegeben hat. Okay. Bei allen anderen kann man sagen, da stellt sich die Frage, wie einflussreich waren die? Was hatten die für ein Ergebnis, also sozusagen, was hatten die im Ergebnis zu bieten für Umsetzung in Politik? Aber die, sagen die alle Leute, war sehr, sehr einflussreich mit Blick auf das Denken aller Parteien zur Frage von Umweltschutz. Ich gebe das einfach nur mal so wieder.
Nochmal kurz zu den Mitgliedern. Ich nehme an, die 12 Parlamentarier sind mehr oder minder paritätisch dann besetzt. Geht natürlich bei 12 nur so halb. Wie ist das denn? Wer sind denn die Sachverständigen? Also du bist da dabei, aber sind die alle aus Wissenschaft oder wie muss man sich das vorstellen?
Die sind aus Wissenschaft, die sind aus Politik. Winfried Nachtwey ist zum Beispiel ein Sachverständiger. Mhm. Der hat ja als Bundestagsabgeordneter eine herausragende Arbeit zu Afghanistan geleistet, ist dann aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden und ist von den Grünen gebeten worden, Sachverständiger zu sein in dieser Enquete-Kommission. Wir haben zwei Generale da drin. Ah, okay. Das heißt Egon Rams und Vollmer, Jörg Vollmer, also beide sozusagen mit dem Afghanistan-Einsatz in der Praxis beschäftigt. Der Chef des Bundeswehrverbandes, Oberst Wüßner, ist da drin. Und von der AfD ist gefragt worden, ein ehemaliger, ich glaube sein Rang war auch Oberst, der aber hauptsächlich für den BND gearbeitet hat und in Pakistan stationiert war. Ich müsste das jetzt nochmal zusammenbekommen. Und der Rest sind Wissenschaftler. Ja, die da drin sind.
Und du hast schon gesagt, vorgeschlagen oder berufen oder wie auch immer von den Parteien. Also die.
Ja, aber wir sind sozusagen von den Parteien unabhängig. Genau. Ja. Also man sieht in diesem Bericht, ich komme jetzt gleich zu der Arbeitsweise, zum Beispiel, dass Jörg Vollmer, Egon Rams und ich zum Beispiel ein Sondervotum eingelegt haben. Und Egon Rams ist von der FDP gefragt worden, Jörg Vollmer und ich sind von der CDU gefragt worden. Aber wir drei haben ein Sondervotum eingelegt, dem sich keiner aus der Politik angeschlossen hat.
Weil es zu einfach war.
Nee, die Gründe darüber, sozusagen, das ist ja Spekulation, nur um zu erklären. Ja, uns haben Parteien gefragt, Fraktionen gefragt, aber wir sind von der Aufgabe her völlig unabhängig von irgendwelchen Parteiorientierungen.
Ich sag nur eben der Vollständigkeit halber, Egon Rams, General AD, war Kommandeur, Befehlshaber des Joint Force Command Brunsum der NATO und deswegen für Afghanistan zuständig. Vollmer war unter anderem Inspekteur des Heeres. Ich glaube, auch aus dem Grund ist er.
Ja, aber Vollmer war auch in der NATO-Verwendung.
Ja, ist klar. Ich weiß jetzt nur nicht, aus welchem Grund er jetzt primär.
Ja, aufgrund seiner NATO-Erfahrung. Der war, glaube ich, auch als Oberst selber im Einsatz und ist danach in der NATO-Verwendung dann auch nochmal für Afghanistan zuständig gewesen.
War schon General, glaube ich. Aber egal. War
schon General, ist egal. Und jetzt gibt es Folgendes. Jetzt gibt es seit ein paar Wochen einen Zwischenbericht, weil diese Enquete-Kommission, um zu der Frage zu kommen, welche Lehren ziehen wir eigentlich daraus? Zunächst einmal die letzten anderthalb Jahre den Afghanistan-Einsatz aufgearbeitet hat. Und zwar komplett. Also von 9/11 bis zum Abzug diesen Afghanistan-Einsatz auf verschiedenen Ebenen beleuchtet hat. Und das haben wir getan, indem wir einmal in dem großen Forum getagt haben und dort ständig uns Gäste eingeladen haben, national und international, um die zu befragen zu bestimmten Aspekten des Afghanistan-Einsatzes. Und wir haben aus uns selbst heraus drei Projektgruppen gebildet. Das eine ging um Sicherheit und Stabilität, das andere ging um Staatsaufbau und die dritte ging um die Frage der Zivilgesellschaft, die dann sozusagen mit Fokus auf diese drei Aspekte dann nochmal auch den gesamten Afghanistan-Einsatz aufgearbeitet haben. Hm. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass wir einen Zwischenbericht jetzt veröffentlicht haben. Der ist 340 Seiten lang, Bundestagsdrucksache, kann man halt, wird in den Shownotes verlinkt, kann man halt auf der Website des Deutschen Bundestages abrufen, der sich zunächst einmal jetzt nur mit der Frage beschäftigt hat, was ist eigentlich in diesem Einsatz schiefgelaufen? Und wir sind jetzt in der Phase, in der wir anfangen, aus dem Einsatz Lehren für die Zukunft zu ziehen. Ja, da fangen wir jetzt gerade an. Auch in Projektgruppen und sozusagen auch in der großen Versammlung. Aber die letzten anderthalb Jahre, und das muss ich ganz ehrlich sagen, mir war klar, dass Enquete-Kommission viel Arbeit bedeutet, aber holy Moses, das ist echt eine Menge Arbeit, die da alle wirklich leisten, damit am Ende so ein 342 Seiten dicker und fast in allen Aspekten einheitlich verabschiedeter Zwischenbericht vorgelegt werden konnte. Und das zeigt nochmal der Punkt, anders als andere Enquete-Kommissionen, die es bisher in der Geschichte des Deutschen Bundestags gab, ist unser Mandat nicht für die ganze Legislaturperiode. Normalerweise hat eine Enquete-Kommission ein Mandat für eine gesamte Legislaturperiode. Warum ist das bei uns anders? Weil sich die Parteien darauf verständigt haben, klugerweise, ja, mit der Arbeit nicht in den Wahlkampf reinzugehen. Mhm. Weil die Befürchtung bestand, je näher man zum Wahlkampf kommt, desto mehr neigen dann die Fraktionen dazu, das zu politisieren. Da muss man einfach fairerweise sagen, unter den demokratischen Parteien gibt es fast keine Politisierung der Arbeit, die wir in den letzten anderthalb Jahren gemacht haben.
Bis wann habt ihr denn nur Zeit?
Wir haben bis Sommer 24 Zeit.
Oh, so. Zielgerade.
Es kann sein, dass wir bis Oktober 24 verlängert werden. Das ist sozusagen so im Gespräch. Aber definitiv werden wir unsere Arbeit abschließen, bevor irgendwie dieser Bundestagswahlkampf offiziell oder inoffiziell anfängt.
Rückfrage, hat es da auch eine Rolle gespielt in der Betrachtung, wie das Verhältnis zwischen Bundeswehr und Gesellschaft war im Verlauf des Einsatzes?
Ja, also letzten Endes kannst du sagen, also jede Frage, die du dir mit Blick auf den Afghanistan-Einsatz stellen könntest, ist dort thematisiert worden. Ja. Und nochmal,
ich werde natürlich den Bericht noch sehr sorgfältig lesen jetzt, nachdem wir gesprochen haben.
Zur Vollständigkeit halber, damit die Leute dann auch diese Arbeit verstehen. Es gab zum Beispiel Aspekte, wo wir gesagt haben, da haben wir keinerlei Expertise, weder politische noch sozusagen unter den Sachverständigen. Da würden wir ganz gerne Gutachten einfordern. Zum Beispiel zum Drogenanbau und der Frage der Drogenbekämpfung in Afghanistan, wo man einfach sagen musste, da wusste keiner von uns so richtig Bescheid. Da ist dann ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, das sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, auch in diesem Bericht angehangen, und das dann in unsere Analysen mit eingeflossen ist. Ja.
Dann sag uns doch jetzt mal, was ist denn schiefgelaufen?
Alles.
Okay. Danke. Okay, das.
Nein, der Punkt war, und ich meine, das ist letzten Endes jetzt nicht so überraschend, aber wenn man das nachliest in den Details, dann versteht man das sehr gut. Ja, es hat diesen vernetzten Ansatz in Berlin nie richtig gegeben.
Das musst du jetzt.
Jetzt müssen wir vielleicht noch mal sagen, was eigentlich damit gemeint war.
Genau, das musst du jetzt mal erklären, weil das wurde ja eine.
Was es denn hätte sein sollen?
Also im Laufe dieses Afghanistan-Einsatzes ist es eigentlich in der Bundesregierung klar geworden, dass die Koordinierung extrem schwierig ist. Ja, und dass es eigentlich ein Nebeneinander her von verschiedenen Politiken in Afghanistan gab. Also es gab die Bundeswehr, es gab das Auswärtige Amt, es gab die Entwicklungshilfe, es gab das Justizministerium und so weiter und so fort. Und man ist dann dahin gekommen zu sagen, wenn man so eine Aufgabe hat, wie einen Staat aufzubauen, zu stabilisieren und aufzubauen, dann muss man alle Instrumente, die man dafür einsetzt, besser vernetzen. Und diese Vernetzung muss nicht nur vor Ort stattfinden, also in Afghanistan, sondern sie muss auch halt in Berlin stattfinden. Und da wurde der vernetzte Ansatz geboren. Das war sozusagen das Stichwort. Und der vernetzte Ansatz heißt, man koordiniert seine Afghanistan-Bemühungen, stimmt sie aufeinander ab. Und das war der vernetzte Ansatz. Und letzten Endes muss man sagen, dieser vernetzte Ansatz ist in Deutschland umgesetzt worden auf einer, ich sag mal, hohen Staatssekretärebene, aber letzten Endes ist er nie weiter runter in diese Ministerien gegangen. Die haben weiterhin ihren eigenen Schuh gemacht in Afghanistan, mit relativ wenig Koordinierung, mit relativ wenig Abstimmung. Hm. Ja, und das ist einer der großen Fehler. Der zweite Fehler, sage ich mal, dass der Bundestag nicht böse gemeint, aber eigentlich seine Kontrollfunktion gegenüber der Bundesregierung und das, was sie in Afghanistan tut, nie so richtig wahrgenommen hat. Weil auch im Bundestag sah man nicht die Notwendigkeit, einen vernetzten Ansatz sozusagen auch vernetzt zu kontrollieren.
Also faktisch gab es ja nur eine Kontrolle der Bundeswehreinsätze.
Genau, richtig. Aber der Punkt ist halt, das Auswärtige Amt ging natürlich mit seinen Sachen in den Auswärtigen Ausschuss. Ja, Justizleute gingen in den Justizausschuss und alles, was Bundeswehr war, war Verteidigungsausschuss. Aber diese Ausschüsse selber haben ja auch nicht miteinander kooperiert. Wo man ja sagen kann, wenn du in einen vernetzten Einsatz gehst, dann muss auch im Bundestag eine vernetzte Struktur diesen vernetzten Einsatz kontrollieren. Das ist auch nicht erfolgt. Und der dritte große Punkt natürlich war, dass wir letzten Endes als Deutsche, aber teilweise dann halt auch als internationale Gemeinschaft, keine Overall Strategy hatten, die wir nachgeprüft haben, die wir angepasst haben, wo wir messen, zählen, wiegen konnten, wie sich Sachen entwickeln und dann sozusagen nachjustiert haben. Ganz drei große Punkte, wo man sagen kann, da ist dieser Afghanistan-Einsatz ganz einfach schiefgelaufen.
Im Grunde hast du jetzt gesagt, Bundessicherheitsrat, Bundessicherheitsrat, Bundessicherheitsrat. Hätte der was geändert? Hätte man einen gehabt?
Na, ich glaube weiterhin nicht, okay. Weil man zwischen den einzelnen Ministerien ja auch Zielkonflikte hatte. Na, also es war nicht so, dass die alle am gleichen Strang gezogen haben, nur unabhängig voneinander gearbeitet haben, sondern auch in der Frage, was man da erreichen will und wie man es erreichen will, gab es ja Zielkonflikte unter den deutschen Akteuren. Und da hätte Bundessicherheitsrat nicht viel geändert.
Du bräuchtest ja quasi nicht nur eine Clearingstelle, du bräuchtest einen Akteur, der irgendwann Vorgaben machen kann und quasi so Konflikte aufbrechen kann und sagen so, nein, wir machen das jetzt, wie das AA das sagt und jetzt Ende hier der Diskussion und dann genau. Alle hinter dem AA her oder halt dem BMVG oder dem Justizministerium oder so.
Genau. Und, also brauchst du
das Innenministerium mal erwähnen.
Innenministerium, Entschuldigung, ja.
Brauchst du entweder, würde ich jetzt sagen, das ist jetzt meine Vorstellung, ne? Du brauchst entweder einen bei einem Bundeskanzler aufgehangenen Beauftragten, der aber die Befugnisse hat, den jeweiligen Ministerien zu sagen, was sie zu tun haben. Also nur ein Beauftragter, der koordiniert, hilft nicht weiter. Ja? Oder aber, wenn du einen vernetzten Ansatz hast, in dem ja dann die ganze Bundesrepublik Deutschland vertreten ist, dann muss eigentlich die Führung eines solchen Ansatzes beim Kanzler liegen. Und nicht sozusagen bei den jeweiligen Ressortverantwortlichkeiten. Und beides sozusagen ist natürlich nicht erfolgt.
Und falls sich jemand wundert, warum wir über Innenministerium, Justizministerium und so sprechen, wir haben ja auch nicht nur Entwicklungszusammenarbeit gemacht, nicht nur Soldaten und Soldatinnen geschickt und Diplomatinnen und Diplomaten, sondern eben auch, wenn gleich in homöopathischen Dosen, Polizistinnen, Polizisten, Richter, wenn ich mich nicht sehr täusche.
Nee, die Richter haben die Italiener
gekriegt. Ah ja, okay. Aber deswegen, ne? Nur falls sich jetzt jemand wundert, so, hä, was sollen die denn alle miteinander reden? Was haben die denn mit Afghanistan zu tun? Naja.
Es gab eine relativ vergleichsweise umfangreiche Polizeiausbildung.
Genau.
Sowohl in Kabul als auch im Norden.
Die aber immer understaffed war. Die hatten immer das Problem, dass sie das Personal nicht kriegen. Jahrelang.
Aber die interessante, warte, ich frage jetzt erstmal, also Rieke will was fragen, dann erzähle ich, was ich eigentlich interessanter finde.
Nur du. Stichwort italienische Richter, wir können das uns auch zurückstellen, aber was mich noch interessiert ist, inwieweit schaut ihr eigentlich nur, also nur, wir haben gehört, wie viel das ist, aber den deutschen Teil an oder inwieweit wird auch diskutiert oder angeguckt die Zusammenarbeit oder eben auch nicht mit den ganzen Bündnispartnern, weil wir sind da ja absolut nicht alleine hingegangen, eben im Gegenteil.
Die ist auch betrachtet worden, aber die ist sozusagen mit Blick auf Afghanistan am wichtigsten im militärischen Bereich.
Ja.
Ja. Also sozusagen, wir haben ja zum Beispiel die Polizeiausbildung übernommen und die Italiener waren für das Justizsystem zuständig. Und wir haben uns jetzt nicht angeguckt, was ist da koordiniert worden zwischen Italienern und Deutschen. Ja, das haben wir uns nicht angeguckt. Aber bei allen Fragen, die das Militärische betreffen, war klar, du guckst ja auch alle anderen an. Also wir hatten ja auch, ich überlege jetzt gerade, also nur ein Name, wir hatten Petraeus zum Beispiel als jemanden, den wir eingeladen haben, um mal aus der amerikanischen Perspektive auch bestimmte Sachen zu diskutieren und nachzufragen.
Amerikanischer General, zeitweise Kommandeur von ISAF in Afghanistan.
Genau, weil es natürlich so ist, dass was wir militärisch gemacht haben, ist schwerpunktmäßig von den Amerikanern vorgegeben worden und geprägt worden. Ne? Und um dann zu analysieren, was sind eigentlich die Probleme bei unserem militärischen Ansatz gewesen? Musst du eigentlich wissen, welche Gedanken die Amerikaner hatten, damit es überhaupt sozusagen so einen Dachansatz gab, dem sich die Deutschen dann fügen mussten.
Okay.
Was ich sehr interessant fand, aber das lag vielleicht auch an der Tatsache, dass das in den letzten 20 Jahren nie etwas war, womit ich mich wirklich beschäftigt habe beim Afghanistan-Einsatz, weil ich ja immer stark so auf dieses Militärische geguckt habe. Ich fand das super interessant, dass eine der Sachen, die relativ klar wurden, auch im Gespräch mit Afghanen und Afghaninnen, aber auch im Gespräch mit NGOs, die Tatsache war, dass wir letzten Endes bei vielen nicht militärischen Sachen, die wir gemacht haben, überhaupt nicht oder zu wenig mit den Afghanen geredet haben.
Hm.
Also das Beispiel ist zum Beispiel, das war eine der eindrücklichsten Sachen, die ich hatte. Da war ein Vertreter einer, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, juristischen NGO.
Mhm, klar.
So. Und der erzählte zum Beispiel, dass die Asia Foundation sehr früh schon Umfragen in Afghanistan gemacht hat zu der Problematik, was für ein Justizsystem wünschen sich eigentlich die Afghanen. Und die sind auch ins Land gegangen. Also die haben nicht nur auf Kabul geguckt, sondern die sind ins Land gegangen. Und das Ergebnis war relativ eindeutig, dass, ich sag jetzt mal, der einfache Afghane, die einfache Afghanin gesagt hat, Zivilrecht. Sicherheit bei Fragen, wo kriege ich die Geburtsurkunde von meinem Kind her und solche Geschichten.
Hm.
Was haben wir gemacht? Also wir heißt internationale Gemeinschaft. Wir haben Strafrecht gemacht.
Hm.
Das heißt, wir haben uns fokussiert auf den Aufbau eines Justizsystems mit einem Schwerpunkt, der den Afghanen, die Afghanen auf dem Land echt nur nachrangig interessiert hat. Und deshalb hat dieses Justizsystem, so wie es aufgebaut worden ist, auch nie das Vertrauen der einfachen Leute gewonnen. Was mit einem Baustein ist für die Frage, warum haben wir niemals, ich benutze jetzt den Begriff von General Petraeus, ne, Hearts and Minds gewonnen. Weil wir teilweise Dinge gemacht haben, von denen wir überzeugt waren, dass sie wichtig sind für die Afghanen, aber nicht mit den Afghanen geredet haben, die uns was anderes erzählt hätten. Und das sind so, solche Sachen, in dieser Feingranularität haben wir uns diesen Einsatz angeguckt. Was wir jetzt gerade eben diskutiert haben, war so die großen Fragen mit Vernetzung und Pipapo. Aber schon allein die kleinen Fragen, ja, haben wir eigentlich, ja, aus einer Arroganz heraus, würde ich jetzt mal sagen, komplett versagt.
Ja, es war scheißegal, was die Afghanen eigentlich wollen.
Genau. Und jetzt kommt noch ein anderer Punkt, den ich wichtig fand für zukünftige Einsätze. Ich weiß nur nicht, wie man den lösen kann. Bei diesen ganzen Fragen Petersberg-Konferenzen, ne? Also, was machen wir mit Afghanistan? Da waren ja auch Afghanen zugegen. Aber letzten Endes haben wir uns da sehr schwerpunktmäßig konzentriert auf die afghanische Diaspora. Also Menschen, die schon lange Afghanistan verlassen hatten, irgendwo in Europa oder in den USA waren, ja, dort natürlich für die afghanische Sache gekämpft haben, die waren unsere Ansprechpartner. Aber jetzt ist Diaspora halt eine Klientel, die seit Jahrzehnten nicht mehr in diesem Land ist. Und wo man vielleicht sagen kann, die sind ein bisschen out of touch mit der Realität in diesem Land. Also wir hätten vielleicht viel stärker sozusagen Afghanen und Afghaninnen aus Afghanistan in diese Beratungen mit einbeziehen sollen, um ein klareres Bild darüber zu gewinnen, wie ist die Situation und was kann man machen, dass die einfachen Leute das Gefühl haben, wir tun Sachen für sie, wir tun denen was Gutes, ja, und sie das akzeptieren.
Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das wäre gesunder Menschenverstand gewesen.
Ja, oder? Das, aber wir reden ja hier über Politik, dass
Ach so, okay.
Das eine mit ja, ist selten mit dem anderen ja, in Einklang kompatibel. Zu bringen.
Vielleicht mal trotz all der Selbstkasteiung und so, die sicher angebracht ist, mal eine ganz ketzerische Frage. War da überhaupt was möglich? Also selbst wenn wir den vernetzten Ansatz viel besser umgesetzt hätten, als wir es hinbekommen haben, nahezu idealtypisch, so wie er irgendwann mal ersonnen war, wären wir damit viel weiter gekommen?
Na, ich glaube, es gibt natürlich auch so bestimmte, wie soll ich sagen, critical junctures in diesem Einsatz, die diesem Einsatz massiv geschadet haben. Und einer davon ist unzweifelhaft um die 2003, als die Amerikaner den Irak für sich entdeckten,
ja,
und sozusagen 70% ihrer Ressourcen, und zwar Human Resources, aber auch Geldmittel aus Afghanistan abgezogen haben und in den Irak geschmissen, ja, haben.
Unfassbarer Fehler.
Wenn man sich die Zeit bis 2003 anguckt, da muss man sagen, Al-Qaida war zerstört in Afghanistan. Die Taliban als militärische Macht lagen nahezu am Boden.
Mhm.
Das wären keine schlechten Ausgangsbedingungen gewesen, sozusagen, um dann weiterzugehen. Aber wenn dann die führende Macht ihre Ressourcen komplett in den Irak schmeißt und die anderen diese Ressourcen nicht auffüllen wollen, können und so weiter, dann entstehen dann Probleme. Und das ist zum Beispiel so eine Sache. Die Konzentration auf Kabul war meines Erachtens ein Fehler, die anfängliche. Weil sie diesem alten Denken verhaftet war, kontrolliert man die Hauptstadt, kontrolliert man das Land. Und wir sind ja erst relativ spät sozusagen raus aus Kabul gegangen und haben woanders Schwerpunkte gebildet. Ich glaube, das war ein Fehler, der einem alten und falschen militärischen Denken entspricht. Ja, also hast du die Hauptstadt, dann geht das schon irgendwie in die ganze Fläche. Finde ich von vornherein sozusagen einen falschen Ansatz gewählt. Also ich sage nicht, dass man die Ziele der Petersberg-Konferenz, die, und ich glaube, da waren sich alle einig, die weitaus zu hoch gehangen waren, dass man die hätte erreichen können. Aber man hätte mehr erreichen können, wenn bestimmte Sachen nicht passiert wären. Und das war halt USA und Irak, das war halt die anfängliche Konzentration nur auf Kabul. Das war letzten Endes aber auch, und da war der Einsatz ja letzten Endes meines Erachtens ja schon in den Brunnen gefallen, dieser Shift von der Stabilization Force, also ISAF, zu Resolute Support, zur Ausbildung der afghanischen Armee, wo wir uns letztendlich nur auf eine Sache konzentriert haben und den Rest mehr oder weniger vernachlässigt haben. Ja.
Das war 2014.
Richtig, genau.
Ja. Und wo es dann immer die Lüge gab, ob wir rausgehen, ist conditions-based, not calendar-driven.
Genau, richtig.
Tatsächlich war es immer calendar-driven.
Richtig.
Und von innenpolitischen Debatten abhängig.
Genau, richtig. Ja. Trump wollte da raus, hat den Doha-Deal gemacht. Ich meine, eine der strittigen Fragen, und da habe ich eine andere Position als die meisten in dieser Enquete-Kommission, aber die ist nicht so schwerwiegend, dass ich mich dazu verleitet habe, ein Sondervotum zu schreiben, ist natürlich, dass viele in dieser Enquete-Kommission argumentiert haben, man hätte von vornherein Teile der Taliban in diesen Prozess mit einbeziehen müssen. Ja, also es ist eigentlich fast eine Mehrheitsmeinung gewesen in dieser Enquete-Kommission und dass das mit einer der großen Fehler war, warum so von Anfang an halt auch vieles nicht richtig gelaufen ist. Ja.
Wie geht das denn jetzt weiter? Weil du hast gesagt, ihr habt noch bis Sommer oder vielleicht Oktober, um dann den tatsächlichen Bericht zu schreiben. Und Ziel ist ja, hast du ja gesagt, es geht um Lehren und wie kann man das dann quasi das nächste Mal in Anführungsstrichen besser machen. Aber das ist ja genau der Punkt, das nächste Mal wird ja sehr anders aussehen. Also wie geht denn ihr da jetzt dran? Weil mir scheint ja fast, was ihr bisher gemacht habt, das ist zwar eine Mammutaufgabe, aber das ist irgendwie, das erscheint mir fast noch leichter als das, was jetzt kommt, nämlich das jetzt irgendwie zu generalisieren, dass man sagt, und jetzt müssen wir folgende Lehren daraus ziehen und in einem total hypothetischen und ja unbekannten zukünftigen Szenario müssen wir Folgendes anders machen. Wie geht denn das?
Hypothetisches Szenario aufbauen. Wir sollen ja gucken, was sozusagen mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland anders gemacht werden kann. Und da sind so zum Beispiel Sachen dabei, wie Afghanistan ist nicht anders als die Ukraine. Wie integrierst du systematischer zum Beispiel vorhandenes Wissen über das Konfliktgebiet, das Land, die Region in deine Entscheidungsfindung? Ja, das ist
also Prozeduren, meine letzte Endes, so ein bisschen.
Genau.
Ja.
Ne, wie veränderst du oder welche Möglichkeiten gibt es struktureller Veränderungen auf der Ebene der Exekutive, auf der Ebene der Legislative, um sicherzustellen, ja, dass solche Ansätze dann auch wirklich vernetzter laufen und dass der Bundestag zum Beispiel auch besser kontrollieren kann. Ja, das sind sozusagen die Schlussfolgerungen, die wir ziehen sollen. Und Entschuldigung, ganz kurz als letzter Punkt, bevor du reinkommst. Und die Tatsache zum Beispiel, dass man sagt, talk to the locals, wenn du in einen Einsatz gehst, wo du sozusagen nicht nur mit Militär reingehst, sondern mit allem, was du hast, ich glaube, das ist unabhängig vom Szenario.
Ja,
also wenn du irgendwie so irre bist zu glauben, du musst einen Staat aufbauen oder wieder aufbauen, dann talk to the locals.
Vielleicht auch eine Lehre sollte man vielleicht auch gar nicht versuchen, aber ja.
Na, also das kann man machen, ohne auf ein konkretes
Trotzdem
Szenario.
Trotzdem talk to the locals, auch wenn du keinen Staat aufbaust. Ich wollte noch mal wissen zu der Kontrolle durch Parlament oder wie auch immer. In den USA gab es ja und gibt es ja immer noch den Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. Das war so eine Art Sonderermittler oder ist, der mit sehr weitreichenden Vollmachten immer sehr genau nachgehalten hat, wie viel Geld habt ihr da reingetan und was ist mit dem Geld passiert. Da kamen die ganzen tollen Geschichten. Hier habt ihr irgendwas gebaut für so und so viel Millionen Dollar und das ist jetzt eine Ruine und ähnliches. Also Dinge, die die Deutschen noch nicht mal im Ansatz wissen. Die wissen ja noch nicht mal, was aus dem Feldlager in Kundus geworden ist.
Nein, wir wissen, Thomas, ganz kurz als Ergänzung.
Ja.
Du bist auch nicht in der Lage, unabhängig nachzuvollziehen, wie viel dieser Einsatz gekostet hat.
Ja, na? Das meine ich ja. Ne? Also in den USA, die haben diese quasi Sonderbehörde geschaffen, die nichts anderes getan hat, als einfach akribisch nachzuhalten, was haben wir an Geld reingesteckt, was ist daraus geworden, war das Bang for the Buck, war das verschwendet, war das absolut unsinnig von vornherein. Ich glaube, irgendwo wurde mal eine tolle Tankstelle gebaut, die nie benutzt wurde oder all so ein Blödsinn. Gibt's da Überlegungen zu sagen, ja sowas, lieber Bundestag, mach auch mal sowas?
Also es gibt definitiv Überlegungen, den Bundestag zu stärken. Wie die jetzt aussehen werden, da will ich dem Ergebnis nicht vorgreifen. Ne? Aber es ist als eine der ganz großen, und das sehen halt auch diejenigen, die damals in Regierungsverantwortung waren oder beziehungsweise als Fraktion diese Regierung gestützt haben. Ne? Also waren ja fast alle in Regierungsverantwortung in den 20 Jahren. Dass eigentlich die Einsicht klar ist, der Bundestag hat seine Aufgabe, Kontrolle der Exekutive, ist nur unzureichend nachgekommen. Und darum wird sich viel Denken drehen um die Frage, wie kann ein deutscher Bundestag sozusagen seiner Funktion besser nachkommen, wenn so ein Einsatz nochmal erfolgen sollte. Und da werden verschiedene Modelle diskutiert.
Aber es gibt ja auch das Grundproblem, zum Beispiel jeder einzelne Bundeswehrsoldat, mengenmäßig gesehen, wurde quasi vom Bundestag genehmigt.
Ja.
Ne? Weil die gesagt haben, Mandat, genau, Mandatsobergrenze und so weiter. Polizei, Entwicklungshilfe, Auswärtiges Amt, die haben selber entschieden.
Ja,
ne?
Genau, ich bin jemand, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, ob das mehrheitsfähig ist in der Enquete-Kommission. Ich bin jemand, der sagt, wenn es staatsrechtlich möglich ist, ja, dann muss man halt mit Staatsrechtlern reden, Verfassungsjuristen. Dann finde ich, dass ein vernetzter Einsatz auch ein vernetztes Mandat braucht. Das nicht nur sagt, dass wir sozusagen maximal, ich sag jetzt mal 800 Soldaten dahin schicken dürfen, mit der und der Ausrüstung, sondern dass man auch sagt, dass wir maximal 100 Diplomaten oder 78 Entwicklungshelfer und 35 Polizisten dahin schicken, damit das auch kontrollierbar und nachhaltbar ist und damit sozusagen auch der Kritik auszusetzen ist. Also ich bin ein ganz großer Vertreter davon zu sagen, wenn wir vernetzte Einsätze haben, dann brauchen wir vernetzte Mandate. Und da müssen sozusagen Grenzen, Obergrenzen oder Mindestanforderungen auch für
oder,
die anderen.
Oder Geld.
Genau, auch für die anderen Akteure dort drin stehen. Ja.
Und jetzt schreibt ihr dann den Abschlussbericht. Ich nehme mal schwer an, der wird dann auch irgendwie vorgestellt im Bundestag vor der Regierung.
Genau,
oder was.
Richtig.
Und das
richtig.
Geht dann letztendlich an die Regierung und die sind dann diejenigen, die aufgefordert sind, auf Basis dessen Veränderungen anzustreben, oder?
Ja.
Sprich, also im schlimmsten Fall könnte es passieren, dieser Bericht wird geschrieben, wird vorgestellt, wird diskutiert und die Bundesregierung guckt sich das an und sagt, ja.
Super Idee, ja, oder, aber ja, leider halt sagt, nicht
oder
umsetzbar.
Sagt, das ist ja alles schön und nett, aber wollen wir nicht. Oder also wie wird
also quasi... Ich sag mal so, du sagst im schlimmsten Fall, ich würde mal sagen, das wird der Normalfall sein. So,
okay.
Im schlimmsten Fall stellt sich jemand aus der Bundesregierung hin und sagt, der Bericht ist scheiße. So, der Normalfall wird sein, dass sie sagen, danke für ihre Arbeit, wichtige Anregungen, wir werden darüber beraten und nichts passiert. Und der Best Case ist, dass 2-3 Sachen umgesetzt werden.
Und die einzige Möglichkeit, also nicht zu garantieren, aber darauf hinzuwirken, dass das irgendwie auch einen Einfluss hat, ist dann quasi Medienaufmerksamkeit und eben Wissenschaft und so weiter, die da quasi drauf halten.
Nee,
und
es liegt an den Fraktionen. Also okay. Es liegt dann wirklich an den Ampelfraktionen, ne, auf diese Bundesregierung einzuwirken, dass zumindest ein paar Sachen vielleicht umgesetzt werden. Wenn die Bundesregierung dann weiterhin renitent ist, dann hilft das auch nichts. Aber sozusagen in dem Moment, in dem dieser Bericht veröffentlicht ist, ist es eigentlich Aufgabe der Ampelfraktion, das weiterzutragen. Ja, und zu gucken,
aber,
dass daraus was passiert.
Aber das richtet sich doch auch an das Parlament selbst.
Klar.
Und das, also unabhängig
genau,
vom,
richtig,
vom, das, von der jeweiligen Bundesregierung, sondern zu sagen, Bundestag, mach du doch mal Folgendes.
Das ist genau auch der Punkt. Also die Aufgaben, die da rauskommen werden, die werden sozusagen oder die Vorschläge werden sich an die Bundesregierung richten und sie werden sich an das Parlament richten. Und im letzteren Fall hat der Bundestag natürlich das in der Hand, das solche Sachen umzusetzen. Hm. Zum Beispiel seine Geschäftsordnung zu verändern. Ja. Ob das passiert, I doubt it. Es ist ja auch so, das muss man ganz einfach sagen, ich meine, keiner glaubt ernsthaft daran, dass wir in den nächsten 10 Jahren nochmal in so einen Einsatz gehen. Ich würde ja immer sagen,
nach Leute, Afghanistan ist nicht kam ja Mali, war jetzt
ja, aber das überschnitt
schon,
sich
aber
auch.
So Mali war sehr anders gelagert und so, aber ne, so der allgemeine Appetit auf diese Art von Sache ist gering.
Und es war kleiner.
Ich würde ja immer,
das nicht über die Wahl, ne?
Genau, ich würde ja immer sagen, das mag sein, aber du kannst es nicht ausschließen, weil ich sag mal bis 9/10 hätte ja auch keiner gedacht, dass wir nach Afghanistan gehen.
Eben, das ist halt der Punkt, ne? Also Kontext ist halt das, was, also Event, man wird eben getrieben.
Und das kann ruckzuck von heute auf morgen, kann irgendwas passieren, wo dann diese Frage wieder aufs Tapet gebracht wird. Deswegen fände ich das schon klug, auch wenn man eigentlich keinen Appetit drauf hat, die Strukturen so zumindest schon mal anzulegen, dass wenn es dann doch passiert, man sie in place hat.
Absolut.
Aber ob das passiert? There's no glory in prevention. Kennen wir ja alle aus verschiedenen anderen Bereichen. Ja. Warum sollte das bei vernetzter Sicherheit anders sein?
Tja. Ja, wieder wie üblich schließen wir mit on a positive note, sehr optimistisch. Rieke, machst du trotzdem ein Fazit?
Aber gerne. Das war unsere 82. Folge und wir hatten zwei Themen. Zum einen haben wir gesprochen über Neutralität, staatliche Neutralität und inwieweit diese noch zeitgemäß, vielleicht auch gerade wichtig und nötig ist. Wir haben so ein bisschen durchdekliniert, überhaupt was es gibt und wie das aussieht. Wir haben jetzt kein irgendwie abschließendes Urteil. Jeder soll sich da auch sein eigenes Urteil bilden. Aber ich glaube, was man eben sagen kann, ist, dass Neutralität mehr zu einem Thema geworden ist und noch werden wird in den kommenden Jahren. Sie wird wahrscheinlich mehr unter Druck geraten oder aber, das war ja auch so ein bisschen unser Diskussionsansatz, vielleicht wird sie jetzt auch wieder wichtiger. Aber also ich bleib da auf jeden Fall dran und mal sehen, was sich da tut. Und im zweiten Teil haben wir gesprochen über die Afghanistan-Enquete-Kommission beziehungsweise die Enquete-Kommission zu vernetzter Sicherheit.
Allein das Wort
Enquete-Kommission, ja. Genau, weil Carlo hat ja richtigerweise betont, es geht um diesen Ansatz der vernetzten Sicherheit und was wir da versucht haben in Afghanistan zu machen und inwieweit das schiefgegangen ist. Der Zwischenbericht zu, was ist schiefgegangen, ist gerade rausgekommen und ist in den Shownotes. Und jetzt der zweite Teil wird dann, was sind die Lehren für eben die Bundesrepublik Deutschland? Und wir hoffen natürlich, dass das dann auch von der Regierung und vom Bundestag und allen anderen irgendwie umgesetzt wird, dass das nächste Mal, wie auch immer das nächste Mal aussieht, besser läuft.
Dankeschön. Und schon sind wir bei den Sicherheitshinweisen.
Sicherheitshinweis.
Wer fängt an?
Ich fange an. 99.999.691.000 Euro vom 100 Milliarden Sondervermögen sind inzwischen ausgegeben.
Wait, wie viel nochmal bitte?
99 Milliarden von den 100 Milliarden. Huh. Also es ist weg.
Es ist weg.
Ja. Ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, überlasse ich den Hörern.
Naja, es ist ja nicht weg, dafür sind viele schöne neue Dinge bestellt.
Richtig, worden. Ja. Also es sind in der Tat, das sind ja jetzt quasi so die ein bisschen Schenkelklopfer in der Verbindung damit gewesen. So viele zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände gekauft worden. Endlich muss man ja sagen, dass es dann so ein bisschen das Problem gab, wo tun wir die hin? Ja, also die Spinde sind nicht groß genug und wir haben irgendwie brauchen plötzlich Lagerflächen, die wir vorher nicht hatten. Aber da würde ich sagen, das ist ja dann eher mal ein Luxusproblem zu haben. Und es sind tatsächlich es ist eine erstaunliche Anzahl dieser sogenannten 25 Millionen Euro Vorlagen, die vom Parlament eben abgenickt werden müssen, allein letztes Jahr durch den Bundestag gegangen. Nämlich, ich meine, die Zahl wäre 55. Es war auf jeden Fall eine beeindruckend große. Also ist.
Und für dieses Jahr hat der Minister gesagt, wollen sie dreistellig werden.
Ja, will sagen, es ist jetzt halt natürlich schon auch wirklich einiges angeschoben damit. Und man kann auf jeden Fall nicht sagen, wie es zu Beginn auch noch so ein bisschen im Raum stand. Dauert es jetzt eine halbe Ewigkeit, bis diese 100 Milliarden in Anführungszeichen ausgegeben sind. Die sind natürlich nicht ausgegeben. Ja, das Geld ist halt quasi veranschlagt und sind ja dann oft auch lang laufende Projekte und Verträge und so weiter. Wissen wir ja alles. Beschaffung dauert eben. Aber Nee, also man hat dieses Geld jetzt, würde ich sagen, genutzt. Ja, ob man jetzt sagt, wie gesagt, sehr gut, dann sind die jetzt weg, das war notwendig, oder ob man sagt, oh je, das ganze schöne Geld, jetzt kann man es für nichts anderes ausgeben, das muss jede und jeder für sich selber wissen.
Und sie müssen überlegen, wo sie das nächste Geld herbekommen.
Ja, die Diskussion, läuft ja schon.
Ja.
Okay, dann mache ich mal als nächstes. Am Montag wurden die ersten 20 Soldaten der permanenten Brigade für Litauen nach Litauen verabschiedet. Und das ist insofern eine Nachricht wert, als dass es wirklich die erste permanente Stationierung der deutschen Bundeswehr außerhalb des eigenen Territoriums ist, die vorgenommen werden soll. Aber mit dieser Brigade, die dort bis, Thomas, korrigier mich, 2027 vollständig stationiert sein soll.
Ja. Ende 2027 voll
gehen
komplett.
Gehen eine erhebliche Menge von Problemen einher. Heute kam berichtet über die Welt die Nachricht, dass für diese Brigade wohl demnächst eine 25 Mio-Vorlage über 35 Leopard 2 Kampfpanzer A8 in den Verteidigungsausschuss geleitet werden soll. Das Ministerium äußert sich dazu nicht. Aber es ist nicht klar, zum Beispiel, wenn das stimmt, woher die finanziert werden sollen. Gleichzeitig zum Beispiel fehlen der Brigade rund 1800 unterschiedliche Rüstungsartikel. Wie in einem Positionspapier des Heeres geschrieben wurde, ich zitiere, das materielle Soll reicht von A wie Artilleriegeschütz bis Z wie Zeltbahn. Und diese 1800 unterschiedlichen Rüstungsartikel, die nur für das Heer sind. Und da reden wir nicht sozusagen noch von der Sanität, die dahin soll. Ich glaube 460 Sanitätssoldaten und insgesamt 200 Personen von der Streitkräftebasis, also Logistiker hauptsächlich, glaube ich. Da reden wir beim Heer von rund 7 Milliarden Euro, die das Ganze kostet und die nirgendwo im Verteidigungshaushalt momentan veranschlagt sind. Und jetzt nach Aussagen des Verteidigungsministeriums sollen die nächstes Jahr in diesen Verteidigungshaushalt veranschlagt werden, was aber eine substanzielle Steigerung auch des Verteidigungshaushaltes bedeuten würde, die momentan so nicht abzusehen ist. Weswegen Pistorius jetzt wieder, er hat das bei der Münchner Sicherheitskonferenz schon mal gemacht, aber gestern sozusagen beim ZDF nochmal gemacht, sehr stark darauf dringt, dass man für den Bereich Verteidigung, und er fasst es umfassender, nicht nur sozusagen für sein Haus, sondern auch Zivilschutz und Katastrophenschutz, die Schuldenbremse aussetzen sollte, damit man das Ganze finanzieren kann. Also, es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend mit dieser Brigade. Ein kurzes Bonbon, dass Thorsten Jungholt, dieser Weltjournalist, der darüber heute geschrieben hat, getroffen hat. Also zum einen nennt Thorsten Jungholt die Brigade die Planlos-Brigade und er formulierte dann auch ein an das bockenförderische Diktum angelehntes Diktum von Pistorius und ich zitiere, Pistorius ist mit der Litauen-Brigade ohne vorherige Absprache in der Regierung eine Verpflichtung eingegangen, deren Erfüllung er allein nicht gewährleisten kann. Das war mein Sicherheitshinweis.
Ich glaube, darüber reden wir nochmal.
Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt's noch einiges zu sagen. Also da, das ist noch ein Thema, was uns, glaube ich, was wir nochmal richtig besprechen müssen.
Ich mach mal bei Pistorius weiter. Es haben wahrscheinlich alle mitbekommen, dass er vor kurzem Strukturveränderungen in der Bundeswehr angeschoben hat, verordnet hat, wie auch immer man das nennen will. Unter anderem, dass der Unterstützungsbereich mit Logistik, Sanität, also die Streitkräftebasis Sanität neu geordnet wird, dass es 4 Teilstreitkräfte gibt und so weiter. Jetzt aber mal ab vom Militärischen, und das ist nur ein bisschen am Rande wahrgenommen worden, hat er auch Veränderungen für die ganze zivile Seite der Streitkräfte, für die ganze Verwaltung angekündigt. Und da ist ein interessanter Punkt, die Wehrerfassung. Ist ja so, die Wehrpflicht ist ausgesetzt worden vor jetzt fast 13 Jahren. Nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt. Aber diese ganzen Strukturen, mögliche Wehrpflichtige zu erfassen, sie dann auch zu mustern, überhaupt diesen ganzen Apparat zu bedienen, die sind auch quasi eingestampft worden. Nun ist es aber so, dass diese Aussetzung der Wehrpflicht unter bestimmten Umständen automatisch wegfällt. Nämlich zum Beispiel oder insbesondere, wenn der Bundestag den Verteidigungs- oder Spannungsfall ausruft, dann tritt automatisch die Wehrpflicht wieder in Kraft. Was vielen gar nicht so bewusst ist. Also das ist so konditioniert im Gesetz. Und diese Strukturen dann zu sagen, wenn wir in die Situation kommen, dass wir den Spannungsfall haben oder den Verteidigungsfall, dann gilt ab jetzt wieder die Wehrpflicht. Da muss es auch eine Behörde geben, da muss es Leute geben, die das alles organisieren, die die Wehrpflichtigen überhaupt erstmal erfassen können, das Ganze strukturieren können. Und diese Strukturen werden jetzt wieder aufgebaut.
Gilt die dann auch für Wehrdienstverweigerer?
Nein. Puh. Also, weil die Anerkennung als Wehrdienstverweigerer ist unwiderruflich, die bleibt bestehen. Ja. Im Gesetz steht einfach nur, aber im Grunde genommen ist das Gesetz wie früher, da steht drin, Wehrpflicht ist wenn und erfasst werden und so weiter. Nur am Anfang steht, die folgenden Absätze gelten nur im Verteidigungs- oder Spannungsfall. Okay. Und da ist diese Automatik, das heißt, die Aussetzung ist dann vom Tisch und dann wird die Wehrpflicht aber alten Stils, was eigentlich auch keiner will, automatisch wieder in Kraft gesetzt. Das Ganze ist unabhängig von der laufenden Debatte, die wir haben, über eine mögliche neue, wieder aufgelebte Wehrpflicht.
Die oder dann, Dienstpflicht in irgendeiner
oder
Form.
Oder Dienstpflicht, die dann sehr wahrscheinlich anders aussehen würde. Wir haben ja die Debatte, was ist mit Frauen? Muss es eine Dienstpflicht oder sollte es eine Dienstpflicht geben, die eben nicht nur Streitkräfte, sondern auch Katastrophenschutz und was auch immer umfasst? Also das ist beides getrennt zu betrachten. Unabhängig davon, ob es in irgendeiner Form wieder eine Wehrpflicht gibt, werden die Strukturen dafür jetzt wieder neu eingerichtet.
Stichwort Verteidigungsfall. Ihr seid schlau, euch stand das natürlich klar vor Augen, aber mir ist es neulich erst wirklich gedämmert. Angenommen, es würde, was wir alle natürlich nicht hoffen, im Baltikum wirklich was passieren. Und Deutschland müsste das tun, was Deutschland ja eigentlich dann tun soll, nämlich logistische Drehscheibe sein für alle, die dann da NATO-mäßig sich engagieren, um den Balten zu helfen, dann hätten wir ein massives Problem, weil in dem aktuellen Zustand, in dem wir uns befinden, infrastrukturtechnisch und so weiter, könnten wir das gar nicht. Wir müssten dann eigentlich irgendein Rechtskonstrukt aktivieren, was bestimmte Dinge möglich macht, nämlich zum Beispiel zu sagen, liebe Deutsche Bahn, wir brauchen jetzt all diese Transportkapazitäten.
Genau. Und bei der Bahn geht's noch am einfachsten.
Liebes Logistikunternehmen, wir brauchen jetzt deine 50 Tieflader. Dankeschön, das genau. War's. Ja?
Geht, so. Geht nicht.
Nee, kannst du im Friedensbetrieb nicht machen. Nein. Wir können aber für einen Angriff auf Estland in Deutschland nicht den Verteidigungsfall ausrufen. Und das ist mir irgendwie tatsächlich die Tage mal so richtig klar geworden erst.
Aber deshalb ist ja auch auf der einen Seite die Streitkräftebasis und auf der anderen Seite JSEC, also dieses Joint Support Command in Ulm, da dran, genau dafür irgendwelche Regelungen zu finden, dass viele Sachen dann doch funktionieren.
JSEC macht aber so Sachen wie ne, militärisches Schengen. Also brauche ich nochmal extra Zettelchen, um halt irgendwie die deutsch-polnische Grenze irgendwie zu überqueren.
Ja, aber die machen auch ein bisschen
also mehr. Es gibt Ansätze, besonders witzig finde ich, die Bundeswehr hat damit angefangen, Absprachen oder Vereinbarungen mit Landesbehörden zu treffen, dass für militärische Transporte gewisse Dinge vereinfacht werden. Also, dass du Schwertransporte nicht Wochen vorher anmelden musst, dass Konvois schneller genehmigt werden und all sowas. Hm. Und wo gibt es die bislang einzige Vereinbarung dieser Art? In welchem Bundesland? Was drängt sich auf?
Also, Berlin sicher nicht.
Das Saarland.
Ach, okay.
Ja, und die übrigen 15 Bundesländer fehlen noch. Und der Bund übrigens auch, weil der ist nämlich für die Autobahnen zuständig.
Klar.
Also all das ist zwar auf der Schiene, steht aber noch sowas von am Anfang. Das glaubst du gar nicht.
Es wird berichtet, dass Henrik Wüst mit irgendeinem General irgendwo in Nordrhein-Westfalen stand, auf eine Brücke zeigte und sagte, ich kann Ihnen versprechen, alle Ihre Panzer werden da drüber fahren. Was danach mit der Brücke passiert, weiß ich allerdings nicht.
Ja, das ist auch
um den Zustand unserer Infrastruktur.
Habe ich auch kürzlich erst gelernt, dass wir die irgendwann auch nicht mehr so gebaut haben, dass Panzer wirklich in größerer Zahl drüber.
Nee, die waren ausgelegt für 60 Tonnen.
Ja.
Aber der Panzer wiegt heute 90 und dafür sind sie halt nie verstärkt worden. Das ist
auch noch ein Problem, ja. Okay.
Und die MLC-Schilder sind abgebaut worden.
Mhm. Genau, das auch noch, ja.
Vielleicht auch mal ein Thema für so
eine Sonderfrage, so ein Podcast könnte sich.
Darüber reden.
Ja, gut.
Okay, die Sicherheitshinweise sind ein bisschen ausgeartet, was auch daran liegt, dass wir sehr spät aufnehmen. Das hört man vielleicht auch generell in unserer Diskussion. Insofern mache ich es ganz kurz, denn mein Sicherheitshinweis ist einfach nur ein Hinweis auf einen Medienbericht, den ich natürlich auch nicht überprüfen kann. Das möchte ich hier vorne angestellt haben. Und zwar geht es um den Medienbericht von dem Plus972-Magazin. Das ist eine israelische Veröffentlichung. Und das waren schon die, die vor einigen Monaten zum ersten Mal über dieses KI-unterstützte System, also mit künstlicher Intelligenz unterstützte System, The Gospel berichtet hat, was dann danach vom britischen Guardian aufgegriffen wurde und worüber viel gesprochen wurde. Und jetzt haben sie gerade wieder einen Bericht gemacht über ein anderes System, das nennt sich Lavender, also Lavendel. Und hier sagt dieser Medienbericht, wie gesagt, ich kann es nicht nachprüfen, dass die israelischen Streitkräfte im Gaza ein KI-unterstütztes System einsetzen, um Ziele zu finden. Und zwar geht es hier wirklich um spezifische Menschen. Also The Gospel hat scheinbar Gebäude zum Beispiel identifiziert, in denen sich zum Beispiel Hamas-Milizen verstecken könnten. Hier geht es um spezifische Menschen, die dieses KI-unterstützte Datenanalyse-Tool letztendlich vorschlägt. Was so schockierend ist an der Berichterstattung dieses Magazins, ist, dass sie quasi berichten, dass die IDF mit diesem System alles falsch macht, was man so falsch machen kann. Nämlich, sie nehmen dieses KI-unterstützte System, wie gut das ist, kann ich auch nicht sagen, aber ne, nehmen wir jetzt einfach mal so, und überprüfen letztendlich die Angaben nicht, die das ausspuckt. Es heißt in diesem Bericht, 20 Sekunden lang wird geguckt, ist das zum Beispiel eben Mann, also ist das Ziel männlich? Ja, ist es, okay, wird genehmigt. Und zudem werden noch sehr hohe zivile Tote in Kauf genommen, um diese Zielpersonen letztendlich auszulöschen. Es ist eine sehr, sehr besorgniserregende Situation, als dass wir viel darüber reden, dass künstliche Intelligenz zunehmend im Militärischen eingesetzt wird. Und wenn das die Art und Weise ist, wie potenziell ja durchaus sinnvolle KI-unterstützte Systeme eingesetzt werden, dann blüht uns da noch einiges. Ich stelle es in die Shownotes. Wie gesagt, nachprüfbar ist das von mir schon mal nicht. Ich bin sehr davon überzeugt, dass da jetzt sehr viele Journalisten dran sind, die das nochmal genauer nachgucken. also auf jeden Fall etwas, wenn man das liest, was einem ziemlich Bauchschmerzen machen kann.
Man müsste mal einen Wissenschaftler dazu fragen, so den Frank Sauer oder so.
Deswegen habe ich oh ja gesagt, also mein Telefon hat viel geklingelt in letzter Zeit, aber ich...
Aber du bist ja auch jetzt niemand, der da vor Ort ist und sich das angucken kann.
Nee, genau.
Worum es mir einfach geht, es gibt ja halt verschiedene Elemente hier. Wie gut ist das System an sich? Das ist eine Frage, das wissen wir nicht. Ja. Aber vor allen Dingen ist ja immer die Frage, wie wird es denn eingesetzt? Und nach dieser Berichterstattung wird es eben exakt falsch eingesetzt. Ja. Also quasi alles, was man so, wo auch gewarnt wurde was KI-unterstützte Systeme angeht, scheint hier so gemacht zu werden. Laut diesem Bericht, wie gesagt, ich weiß es natürlich.
Ja, genau so würde ich es auch zusammenfassen.
Das waren die Sicherheitshinweise.
Sicherheitshinweis.
Und das war Folge 82. Danke an alle ZuhörerInnen, danke an unsere Patrons und danke an Fanny für die Post-Production. Denkt bitte dran, wenn ihr diesem Podcast auf dem Podcast-Catcher eurer Wahl 5 Sterne gebt, dann finden den auch andere HörerInnen leichter. Und Merkposten, es ist nur noch eine gute Woche. Am 19. April sind wir in Leipzig, live und mit Phoenix. Wir freuen uns schon sehr darauf. Wir sind auch ein bisschen betrübt, dass ihr nicht alle dabei sein könnt. Es ist ausverkauft. Weiterhin gilt, es gibt leider keine Karten mehr. Aber auch die Live-Folge gibt's ja dann wie immer als Podcast und zusätzlich auf Phoenix zum Anschauen. Also, bis dahin. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin sagen tschüss. Thomas Wiegold.
Ulrike Franke.
Frank Sauer.
Und Carlo Masala.
Tschüss.
Ciao.